Barris Delight, der Millennium Podcast. Jeden Monat besprechen Lennox Leder und Christian eine neue Episode der Erfolgsserie Millennium aus der Feder von Akte X-Schöpfer Chris Carter. Reist mit uns durch eine mysteriöse Welt voller Verschwörungen, Geheimnisse, dunkle Mythen und okkulte Rätsel. Und immer wieder fragen wir uns, where is the light?
Hallo zu Where is the Light, dem Millennium-Podcast, heute im Jahr 2025, wenn ihr das hört. Hallo Lennox.
Hallo Christian, genau, 2025, frohes Neues.
Ja, frohes Neues, danke. Ach ja, schön. Bist du, sagt ihr bestimmt aber euch auch, bist du gut reingerutscht?
Ja, aber man fühlt sich ja schon wieder, als müsste man bald Weihnachtsgeschenke kaufen. Also, ich weiß nicht, ich bin schon wieder voll drin irgendwie.
Ja, wir haben nämlich auch gerade darüber gesprochen, wirklich, wie wir das dieses Jahr machen mit Weihnachten. Da dachte ich, echt? Nee, Leute, wir sind doch jetzt im Januar.
Ah, es geht schneller als man denkt.
Ja. Ich hatte vorhin, liebe Grüße gehen raus, mit Sarah Tamara geschrieben und wir haben beide realisiert, dass wir alt sind. Sarah Tamara, bitte verteufel mich jetzt nicht dafür.
Ich habe nichts gehört.
Nee, hat sie nicht. Nee, wir hatten gerade eben ist ein Lied rauskommt, ich weiß schon gleich mal, wie das heißt, in den 80er Jahren. Und da stand dann so drauf nach dem Motto, du bist alt, wenn du das kennst, weil das war genau vor 40 Jahren veröffentlicht worden. Und ich denke so,
ja,
stimmt. Oh, dieser Song kommt mir so neu vor eigentlich. Ist ja schon wirklich 40 Jahre alt. Ja, schrecklich.
Boah, ich hasse diese Dinger, weißt du, das gibt's ja ganz viele in den sozialen Netzwerken, ne? Dieses, du bist alt, wenn, ne?
Ja, genau.
Kennst du das auch noch oder was auch immer, ne? Und dann kommt irgendwas Komisches und denkst so, scheiße, ja, Mist.
Aber wie wir ja oft schon gesagt haben, Alter ist ja nur eine Zahl.
Ja, alles gut.
Ja. Und wie war es bei dir so in den letzten Wochen? Hat's was Neues bei dir gegeben von der Bücherfront?
Ja, was mir gerade einfällt, wir nehmen das ja am 13. auf, dem 13., da ist das neue Virus rausgekommen. Ich habe mal wieder einen Artikel drin. Und zwar habe ich ein Interview gemacht.
Richtig, genau. Das liegt nämlich schon seit einer Woche bei mir schon unten im Wohnzimmer. Also das ist schon letzte Woche gekommen.
Ja, das habe ich auch gesehen, dass die... Das habe ich auch gesehen, dass die Abonnenten kriegen das irgendwie eine Woche früher. Das ist irgendwie voll krass irgendwie. Glaube ich auch gesehen, ja. Genau, und zwar habe ich, das war ganz witzig, die Geschichte war ganz witzig. Und zwar habe ich Nordpunk Micha, Grüße gehen raus, hatte mir irgendwie geschrieben, guck mal hier, es gibt ein Remake von Street Trash. Und da gab es dann einen Trailer dazu. Und ich dann so, ja, okay, cool, guck ich mir mal an. Und Street Trash ist jetzt nicht so bekannt, das ist ein Horrorfilm von 87, amerikanischer, so New Yorker abgedrehter Film, wo so ein Typ, der so einen Liquor-Store hat, der im Keller findet ja so eine Kiste mit Viper, das ist irgendwie so ein Fusel, und dann sagt er sich, den verkaufe ich einfach jetzt jede Flasche für $1, und dann kaufen das irgendwelche Penner. Deswegen auch so Street Trash, das ist so ein Ghetto-Ausdruck für eben die Typen von der Straße halt, ne? So die Bumps. Und das Problem ist nur, wenn du das Zeug trinkst, dann schmilzt du. Also im Prinzip so. Also das nennt sich auch Meltdown-Movie, ne? Und das ist halt so ein ganz abgedrehtes, beklopptes Ding, wirklich mit krassen, durchaus krassen Effekten und so und so ein bisschen wie so ein Trauma-Film, so wie The Toxic Avenger oder so, aber besser. Und völlig bekloppt. Und ja, und dann kam jetzt halt dieses Remake raus und das ist vom Regisseur von Fried Berry. Das ist so ein südamerikanischer Regisseur, der hat eben so einen Film gemacht, irgendwie mit einem ähnlichen Humor oder so. Aber das ist ein komplett abgedrehtes Ding. Ja, und dann, das ist ja interessant. Und dann fiel mir ein, dass ich den Roy Frumkes, das ist der Produzent des Originals und Drehbuchautor des Originals, dass ich mit dem E-Mail-Kontakt hatte mal vor Jahren. Und da habe ich gesagt, weißt du was, jetzt fragst du den mal, ob der nicht Bock hat, ein Interview zu machen über, also überhaupt, ob der involviert ist oder so, weil der steht als Executive Producer beim Remake. Und naja, und dann habe ich den angeschrieben und dann meinte der so, es war auch gegen seine E-Mail-Adresse nicht mehr, aber ich habe dann seine neue gekriegt, es ging alles irgendwie total gut. Und dann habe ich den gefragt, ob er nicht Bock hätte, ein Interview zu machen, und das hat er dann gemacht. Und Ja, und dann haben wir halt, ich weiß nicht, über eine Stunde oder so telefoniert, ne? Und das war schon ziemlich schreck, weil er meinte dann so, ja, das einzige Problem ist halt nur, ich fahre jetzt in den Thanksgiving-Urlaub und ich fahre irgendwie morgen früh los, aber ich bin dann 8 Stunden im Auto, du kannst mich im Auto anrufen, hier ist meine Handynummer. Und da wurde ich doch ein bisschen nervös und habe ich ihn vor allem gefragt, wie rufst du jetzt, was würde das kosten, ein amerikanisches Handy anzurufen, ne? Mm-hmm. Und dann manche fiel mir dann aber ein, sagt, Schwachsinn, du guckst mal, ob der bei WhatsApp ist. Und dann war der auch bei WhatsApp und dann habe ich den angerufen und dann haben wir da irgendwie, weiß ich, also 1 Stunde 20 oder so haben wir dann gequatscht und das war super cool. Und ich habe mir den Original Street, der lief auch mal bei Arte, das Original. Und also total bescheuert, weil der in Frankreich war das ein Riesenhit irgendwie. Er lief da im Kino und so, ne, damals in den 90ern dann irgendwann. Das war alles so ein bisschen so verschoben, ne? Also 87 war USA und dann kam er halt überall raus. Auch bei uns kam der erst Ende der 90er raus oder so. Und aus England habe ich mir dann noch ganz schnell irgendwie eine Blu-ray besorgt von dem Film, weil mittlerweile ist der remastered und so, ne? Naja, und dann habe ich den dann irgendwie morgens schnell noch den Film geguckt und dann habe ich halt ihn angerufen, dann haben wir lange telefoniert und habe ich das irgendwie mit meinem Handy aufgenommen. Ich habe dann irgendwie geguckt, ja, man kann irgendwie das einfach so ein Screen Capture machen von deinem Handy oder so und habe dann gebetet, dass das funktioniert, ne? Und habe dann irgendwie ein Kumpel hat mir dann geholfen mit einer KI irgendwie das dann zu transkribieren, weil ich hatte dann so viel Ton, ne? Naja, und habe ich das gekürzt und so und wie auch immer, was ist es jetzt? Ne? Also es ist letztendlich ein 2-Seiten-Interview am Ende, aber es ist, glaube ich, ziemlich dicht. Also es ist ganz viel drin über, also wirklich so ein Independent-Film, wie die den damals gemacht haben und wie dann so der Weg von damals zum Remake jetzt halt ist, ne? Und ja, weil der Regisseur des Films, also nur so ganz kurz als letztes, der Jim Murrow und der wurde dann so Kameramann. Also der Film ist halt deswegen auch so bekannt, weil der so ganz krasse Steadicam-Aufnahmen hat, die ganze Zeit, wenn du mit der Kamera da so rumfliegst. Mhm. Und der Jim Murrow wollte immer so Steadicam-Operator werden. Und der hat das dann so als Demo-Reel im Prinzip benutzt. Und der wurde dann einer der gefragtesten Steadicam-Operators in Hollywood, ne? Also der hat dann so Terminator 2 gemacht und der hat Titanic gemacht und so. Der ist mittlerweile Kameramann, der hat jetzt ja den neuen Kevin Costner-Film Horizon hat er jetzt als Kameramann gemacht. Und so. Also er ist so einer, der es so richtig geschafft hat. Das ist wirklich so eine Erfolgsstory, ne? Und der Roy hat mir das alles halt so erzählt und so. Und er hat mir natürlich noch viel mehr erzählt, als was in dem Interview ist und so. Und aber das war schon eine richtig coole Sache. Und ich habe es mir jetzt gerade am Kiosk geholt, weil meine Ausgabe ist noch nicht da.
Ah, okay.
Jetzt auch die Frage kommen. Ne? Ja, also, genau. Aber liest das mal. Das ist wirklich, also das war so mein Herzensprojekt der letzten ja, also Mitte Dezember irgendwann fing das an oder sogar Ende November oder so habe ich dann angefangen, so dieses Ding vorzubereiten und zu gucken, ob es funktioniert und fragen, ob Virus Interesse hat und so weiter und so weiter. Ja, das war so das große, mein großes Ding.
Ja, ich habe das Magazin unten liegen, die Tage werde ich jetzt mal lesen und bin mal gespannt, weil der Film sagt mir nämlich auch überhaupt nichts, also gar nichts.
Ja,
aber ist egal. Das macht ja nichts. Immer was Neues entdecken, warum nicht? Also
das ist schon schön. Schau einfach mal. Es gibt bei YouTube gibt's auch Trailer, also sowohl vom Remake als auch vom Original. Und dann kriegst du eigentlich eine ganz gute Vorstellung davon, sage ich mal.
Okay.
Und dann mit dem Interview zusammen dann. Aber ja, das war jetzt so mein Celebrity-Moment.
Schön, also ich finde das cool. Also das ist natürlich komplett in Englisch natürlich geführt worden. Ja, das war schon auch nochmal eine Herausforderung, gehe ich mal davon aus, weil du sprichst auch bestimmt nicht jeden Tag Englisch, ne?
Oder? Nee, das ging. Aber das Problem war auch so ein bisschen das Übersetzen und so weiter. Also ich habe das dann auch teilweise so, zwar so auch von so, ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile echt gute auch Übersetzungstools, dass man schon mal so eine erste Version hat. Aber es ist gar nicht so einfach, so diese gesprochene Sprache. Also du hast halt, wenn du das übersetzt, hast du den Vorteil, du kannst ein bisschen das noch editieren. Ne? Also wenn es jetzt nur im Original ist, dann musst du dich ja auch so ein bisschen fragen, wie journalistisch akkurat editierst du das dann, ne? Und dann, er wollte dann auch noch das auch mal Proofreading noch, also nochmal drüber lesen und so. Das heißt, ich hatte dann immer eine englische Version und eine deutsche Version und dann Virus hat dann gesagt, okay, du kriegst aber nur eine Doppelseite und das ist ja so und so die Zeichen und so, ne? Und das war dann, es war am Ende viel zu aufwendig für alles, aber es war halt wirklich ein, also ich muss dazu sagen, ich habe diesen Street Trash, den habe ich damals, als ich Austauschschüler war in den USA, habe ich den in der in der Videothek gesehen, da war das so der heiße Scheiß irgendwann mal. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich, 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 wirklich guter Film ist. Er ist ein absolutes Kultding, ne? Aber den habe ich halt zu einer Zeit gesehen. Weißt du, es gibt so Filme, wenn du die relativ jung gesehen hast, dann prägen die dich irgendwie.
Ja, das stimmt, ja, definitiv.
Das kennst du auch, ne? Mhm. Wahrscheinlich ist es immer so dieses, wo man, deswegen neigt man, glaube ich, auch vom Weg, ne, mit alt werden und so, ja, neigt man auch dazu, diese Remakes auch alle immer scheiße zu finden und denkst, ah, wieso gibt's schon eine neue Fassung, das war doch so geil damals und so. Und im Grunde guckt man das aber so verzerrt, ne, weil man ja, es hat dann halt damals mit 14 oder was auch immer, das so beeindruckt, aber, sag mal, ganz objektiv ist vielleicht das Remake viel besser von was auch immer welchem Film jetzt, ne? Und, ja. Ja, aber die prägen dich halt und das bei Street Trash halt auch so. Und da muss ich halt auch sagen, das war immer so ein Ding, ich habe den jetzt halt geguckt, ich habe den Jahrzehnte nicht mehr gesehen, aber ich konnte fast mitsprechen, ne? Es war irgendwie irre. Und habe mich auch gefreut, wie gut jetzt die Bildqualität ist, weil ich habe den damals nur auf VHS gesehen und so. Und aber jetzt halt, weißt du, mit dem Autor und Produzenten von damals jetzt zu quatschen, der jetzt gerade im Auto sitzt zu seinem Thanksgiving. Cool, ja. Urlaub. Dieses, hier ist meine Handynummer, ruf mich einfach an. Und das war schon richtig, das war schon cool.
Also, ja, das war eine tolle Sache, ja, finde ich auch. Also, ja. Also warst du da aufgeregt oder ging's?
So, ja, doch. Auch
scheiße, also, klappt alles, ja.
Ich war auch aufgeregt, weil ich echt Schiss hatte mit der Technik. Ich hatte, in dem Moment hatte ich mich komplett übernommen. Mir war vollkommen klar, ich habe mich gerade komplett übernommen. Also ich habe halt noch nie so ein Interview gemacht auf Englisch. Ich wusste auch gar nicht, was du genau machst. Ich habe mir zwar so Fragen überlegt, aber eigentlich, deswegen war das Gespräch auch so lang, weil ich das einfach so planlos mit dem geredet habe. Und das war nachher ziemlich viel Arbeit, das dann so zu strukturieren. Also dem Interview selber siehst du das am Ende, also das, wenn du das so liest, siehst du das nicht an. Das ist sehr, sehr strukturiert und sehr gut, aber so war das Gespräch eigentlich nicht, weil ich weiter auf diese Mischung aus Fanboy und Journalist. Also, ich habe den dann auch immer Sachen gefragt und so. Ich habe den dann zum Beispiel auch Sachen erzählt, ne? Zum Beispiel, er hat einen Film gedreht, der heißt Document of the Dead, damit ist der bekannt geworden. Und zwar über die Zombie-Filme, also Dawn of the Dead und Night of the Living
Dead. Ah ja, okay.
Von George Romero. Und genau, und der Roy hat damals eine Doku gemacht halt über den. Und der war auch beim Dreharbeiten von Dawn of the Dead dabei. Und er ist immer er ist der Zombie, der den Pie ins Gesicht bekommen hat oder so. Also der hat so eine Torte ins Gesicht geknallt gekriegt in Dawn of the Dead. Und der ist auch auf diversen Conventions immer als der Pie-Zombie von Dawn of the Dead oder so, ne? Und der hatte der Kontakt zu denen und hatte damals die Idee, mach mal eine Doku. Und das war wirklich eine der allerersten Dokus. Also das war in den 70ern, wo halt Dokus, oder späte 70er, frühe 80er, wo halt es eigentlich nicht so Making-of so viel gab. Und wenn von Star Wars oder so, es gab so Making-of Star Wars, aber von so kleinen Independent-Filmen gab es das eigentlich gar nicht so richtig, ne? Und deswegen war das krass, dass der dann dahin ist und hat dann den Romero interviewt und hat dann eben da so eine Doku gemacht. Und das Witzige war, Document of the Dead war so eine Doku, die in Deutschland auch immer in den Supermärkten stand. Also ich habe die damals früher auch so DVS davon gesehen, weil in dieser Zeit, Zeit, als weißt du, Dawn of the Dead war ja auch bei uns, ich glaube, der war ja beschlagnahmt oder so, auf jeden Fall.
Ja, ja, der war beschlagnahmt.
Der war beschlagnahmt, ne? Hieß ja bei uns auch mal Zombies im Kaufhaus und hatte so tolle Titel und so, ne? Und diese Doku hatte aber die Möglichkeit, Szenen zu zeigen, die quasi gar nicht in der geschnittenen Fassung so drin waren, weil als Doku konntest du ja immer Sachen zeigen, die gar nicht, also es ist ja was anderes, ob du eine Doku guckst über einen Film oder ob du jetzt den Horrorfilm guckst. Und so war das immer so für Horrorfans zur VHS-Zeiten durchaus eine Möglichkeit, so Sachen zu sehen, die rausgeschnitten waren. Und deswegen hatte der auch so einen Kultstatus eigentlich, dieser Document of the Dead. Ne? Und es war echt so eine coole, geile Doku. Und wie gesagt, ich habe die ab und zu im Supermarkt gesehen, habe ich dem Roy erzählt, das wusste der auch nicht. Und es war echt cool irgendwie, das über so Sachen zu reden halt. Ne? Und
das ist schon toll, weil Dawn of the Dead gehört auch zu meinen Lieblings-Zombie-Filmen. Ich habe den ungeschnitten hier, also die ellenlange Version, ich weiß gar nicht, wie lange die geht, mit dem Kaufhaus, beziehungsweise der Mall.
Der Mall, genau.
Ja, genau. Ich kann mich auch noch dunkel erinnern an den, der wohl den Kuchen ins Gesicht bekommt. Ja,
das war Roy.
Das war Roy, okay.
Das war Roy.
Und ich weiß auch, dass einer, der hat in, jetzt muss ich gerade überlegen, From Dusk Till Dawn mitgespielt, der ist eigentlich Maskenbildner.
Ja, der Tom Savini.
Ja,
Tom
richtig, Savini. Genau. Ja, ja. Mhm. Und so hat sich dann wieder der Kreis geschlossen und dachte ich mal, guck mal da, also ich dachte, es wäre ein Schauspieler dabei, ist das ja eigentlich mehr so Maskenmodellierer und sowas, ne?
Ja, ja.
Voll cool. Also
ja, der ist also ein ganz bekannter, ne? Der ist ja auch so ein, der ist ja auch so ein Rockstar-Typ, ne?
Das hätte ich auch nie gedacht. Rampensau, ne? Ja, weil das dachte mir, das wäre ein Schauspieler, echt, und da weiß, dass eigentlich einer, der hinter den Kulissen arbeitet, und das habe ich nur dadurch erfahren, dass ich halt eine Bonus-DVD dabei liegen hatte oder hab und das dadurch sehen konnte, weil du gerade gesagt hast, Making-of, weil das ist sau interessant, wie so ein Film gemacht wird, und der war für damalige Verhältnisse ja schon nicht ohne.
Ja, aber ja,
heute lachst du drüber natürlich, ne, und denkst dir, ach Gott, Leute, rennt mal schneller. Also die Zombies, die sind ja wirklich sehr langsam unterwegs.
Ja, ja, genau. Ja, wobei das ist ja das ist ja so eine Philosophie, ne? Ob man sagt, Zombies müssen schnell sein oder Zombies müssen super langsam sein. Da gibt's und es gibt ja auch so Zombie Walks, ne? Es gibt ja dann so Leute, die sich so treffen und dann so wie Zombies durch die Straßen gehen.
Stimmt,
so.
Das habe ich auch schon gesehen. Ja.
Ganz verrückte Sachen. Ja, ja, genau. Nee, jedenfalls, das war, ja, da, also das war meine Sache jetzt irgendwie.
Oh,
also,
schön.
Das war schon doch toll. Echter Fan-Moment.
Ja. Ich finde das klasse, ja. Ja, Lennox, wir haben heute den Todesengel zu besprechen.
Genau.
Januar 2025.
Goodbye, Charlie.
Goodbye, Charlie, genau. Ja, wir sind ja mittlerweile in der 11. Episode Staffel 2 angekommen.
Mhm.
Und diese Folge wurde am 9. Januar 98 ausgestrahlt in den USA. Und das wäre eigentlich die Folge, die kurz vor Weihnachten kommen sollen. Unsere letzte Folge war ja die Weihnachtsfolge, ne? Morgen, morgen und morgen. Mhm. Und die hätte eigentlich jetzt am 9. Januar ausgestrahlt werden sollen, 98. Aber die haben dann gesagt, nee, weil das so ein hartes Thema ist, in Anführungsstriche, ne, wir reden ja später mal darüber, was da so alles passiert in der Folge, da hat man gesagt, nee, dann ziehen wir doch lieber die Weihnachtsfolge kurz vor Weihnachten und...
Sehr bescheuert,
ja, genau.
Die Weihnachtsfolge, ne?
Ja.
Das war ja wirklich eine Weihnachtsfolge.
Ja, deswegen, also. Genau, also da haben die auch richtig geschaltet und nachgedacht und weil das wäre wirklich bitter gewesen, am 19. so harte Themen anzusprechen, die wir jetzt gleich ansprechen werden.
Ja, ja, und dann nach Weihnachten irgendwie eine Weihnachtsfolge zu
machen. Ja, genau, das wäre irgendwie.
Du hast ja so Santa Claus und irgendwie Geschenke kaufen und spielt ja am 24. und so, ne? Und genau.
Ja. Wahrscheinlich ist das in dem ganzen Trubel bei der Aufnahme, also bei den Aufnahmen irgendwie untergegangen. Da passiert ja auch mal ein Fehler. Das ist zwar Hollywood, aber auch Hollywood ist nicht perfekt. Ne? Also die machen auch Fehler. Und dann haben die das halt jetzt nochmal vorgezogen und die da und diese Folge sozusagen nachgezogen. Also alles gut, das passt. Ja, 9. Januar 98 und dann recht zügig, wenn ich das hier sehe, Freitag, der 20. November 98, schon auf Sat.1 gewesen. Mhm. Ja, das ist eigentlich dann doch schon schnell. Mit 5,6 Millionen Zuschauern in den USA, ja, es hat sich wirklich so eingependelt, ja, so Richtung 6 Millionen, aber zur deutschen Einschaltquote konnte ich leider nichts finden.
Ja.
Das war wieder, ja, wird jetzt langsam auch, habe ich gemerkt, bei Spookyverse wird es jetzt auch langsam immer dünner, was die Inhaltsangaben und so weiter angeht, was die Folgen angeht. Das hat aber auch den Hintergrund, wahrscheinlich diese Seite lebt davon, dass noch mehr Leute mitschreiben. Und wenn ihr Ahnung habt von Millennium, meldet euch doch mal bei der Seite, ja, und vielleicht könnt ihr da vielleicht die Millennium-Seite ausbauen. Ich kann es nicht, dafür bin ich nicht prädestiniert, nee.
Ja.
Ja.
Weiß nicht, du bist doch schließlich, wie sagt man, Fachkraft für Millennium.
Fachkraft für Millennium, der Millennium-Kunde, ja, genau.
Genau.
Ja, vielleicht Ende der zweiten Staffel können wir vielleicht mal drüber reden, ja.
Genau.
Ja, Goodbye Charlie. Goodbye Charlie ist ja ein Song, ne?
Mhm.
Ja. Da werden wir gleich noch drauf eingehen, ja. Was ich jetzt gleich an dieser Folge gemerkt habe, wir fangen mal wieder an mit dem Spruch ganz am Anfang, ne? Wir haben ja dieses Dum-Dum am Anfang und dann gleich die Einblendung und eine weiße Schrift.
Bei diesem Dim-Dim muss ich immer jetzt mittlerweile an Netflix denken.
Echt? Okay.
Die haben doch auch sowas.
Ja, ja. Aber das macht aber anders.
Geht, ja, aber irgendwie denke ich immer so,
okay,
da haben die das her, Netflix.
Ja, da haben die das geklaut. wir sind da was auf der Spur.
Ja, ja. Vielleicht könnte Netflix die Serie dann mal bringen.
Ja.
Vielleicht so,
also, kein Problem.
Wenn das jetzt so schon so ähnlich ist und so, finde ich. Ja. Nee, genau, aber wir haben, wie du schon sagst, wir haben jetzt mal wieder Zitate, genau.
Genau, let us going in, The Fog is Rising, ne, von Emily Dickinson. Emily Dickinson hat mir gleich was gesagt, und zwar Emily Dickinson, das war eine bekannte, ja, Schriftstellerin beziehungsweise ne, Autorin, die tiefgründige, rätselhafte Gedichte hauptsächlich über den Tod geschrieben hat, aber auch über die Unsterblichkeit hat sie geschrieben, über Natur und ja, das waren auch ihre letzten Worte 1886, bevor sie dann starb.
Genau, und ich glaube, darum geht's eigentlich. Ne? Es geht gar nicht um die, es geht gar nicht um, was das jetzt mit dem Nebel, glaube ich, bedeutet, sondern es ist mehr so dieses, dass es die letzten Worte waren. Ich glaube, das ist, glaube ich, entscheidend hier, glaube ich, bei dem Zitat.
Ja, ich glaube auch, dass das mit diesem Nebel zum Beispiel, dieser Nebel steigt auf, ja, klar, logisch, wenn dann langsam die letzten Minuten sozusagen geschlagen haben, dann ja, wird man vielleicht Nebel vor die Augen bekommen oder was, keine Ahnung, was da sich ja im Körper alles abspielt und dann, ja, geht sie halt in eine andere Dimension über.
Genau, ja, ja. Ins Anderswo.
Ins Anderswo, ja. Genau. Ja, Goodbye Charlie, ne, habe ich ja gesagt gehabt. Jetzt muss ich mal gerade mal ein bisschen schauen.
Die sind jetzt im Motel, ne?
In richtig, genau. In diesem wunderschönen Hotel. Anfangsszene, ja, genau. Also, ja, this is the beginning of a wonderful friendship, ne? Geht's ja eigentlich schon so los. Und wir haben gleich im Hintergrund Franziskas Piccolas Stimme, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da bringe ich jetzt was durcheinander. Moment, das muss ich mal gerade überlegen. Die Sprecherin von Scully. Ich komme gerade auf die Sprünge, ich habe gerade irgendwie den Einstieg im Moment.
Nee, der Einstieg war doch eigentlich, dass du bist in diesem Hotelzimmer.
Ja.
Und du hast die ganze Zeit, du siehst so Großaufnahmen von so irgendwelchen Infusionsflaschen,
ja, genau,
und all so Kram. Mhm. Und du hast jemanden, der erzählt irgendwas und sagt hier, also du hast schon recht, da wird was erzählt, ja, aber ich glaube, das ist eine andere Stimme. Und der sagt hier, ne, ich finde das ganz toll, die Entscheidung liegt hier ganz bei Ihnen, und dann erklärt er sowas. Mhm. Und dann sagt er im Prinzip so, ich spritze Ihnen jetzt irgendwie so eine Kochsalzlösung, und dann du siehst so eine Nadel oder so. Es ist immer nur so Montagen, so Großaufnahmen. Und dann kriegst du irgendwann so mit, dass du dass du halt offenbar da irgendwas vorgeht, irgendeine Art von Operation, in Anführungsstrichen, und irgendein Arzt halt irgendwas macht. Du siehst auch so, dass hier so der Arm abgebunden wird und so, weiß man, so ein Schlauch und so solche Sachen. Und wie auch immer, jedenfalls, dann erzählt er so, dann müssen sie so, können sie so einen Schalter betätigen, und dann spritze ich ihnen Kaliumchlorid, und das führt zu einem Herzinfarkt. Und das ist ganz super heftig, und sie werden daran sterben, aber das wird jetzt nicht besonders wehtun und so. Und du denkst dir schon so, okay, alles klar. Und wird ja irgendwann so klar, dass das offenbar hier so ein Fall von Sterbehilfe ist. Also, ne, es ist, und das ist dann Goodbye Charlie, siehst du diesen Typ, der das ist. Das ist so ein, so ein Schwarzer, der sehr, eigentlich total nett aussieht, ne? Also so ein total freundlicher Typ.
Ja, irgendwie, definitiv, ja.
Der plötzlich so ein Mikro zieht, so ein Karaoke-Mikro zieht und Goodbye Charlie singt. Was ganz, ganz wild ist, und du denkst, also der verabschiedet sich offenbar von dieser Person, was so völlig unpassend ist irgendwie. Und dann siehst du halt, du denkst, okay, da ist offenbar jemand, weil er am Anfang ja sagt, ne, die Entscheidung liegt ganz bei ihm, der so das komplett freiwillig gemacht hat. Und dann siehst du aber den Typ auf dem Bett liegen, der mit Gaffertape gefesselt ist an den Händen und auch so das über den Mund hat, dass er nicht schreien kann. Und das ist im Prinzip das Ende der Anfangsszene. Du bist so ein bisschen verwirrt, weil du denkst ja, was habe ich da jetzt gerade gesehen eigentlich?
Stimmt, ich hatte auch, ich hatte jetzt vorhin so einen kleinen Gehirnfurz, muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt mit dem Einstieg, da sieht man ja auch noch die Kamera vorbeilaufen, da sieht man einen grünen Helm liegen, ich glaube so Handwerkersachen liegen da noch rum. Mhm. Ja, also man weiß schon, okay, der, wo da wahrscheinlich auf dem Bett liegt, das ist ein Bauarbeiter oder so, irgendwas, warum auch immer das so gezeigt werden muss, aber das, glaube, das kommt, wird auch nachher nochmal kurz aufgelöst, weshalb. Und ja, und er hat so ein Karaoke-Gerät ja dabei, ne?
Ja.
Und dann singt er da so wirklich so mit, ach, so ganz ja, entspannt, dieses Goodbye Charlie. Und das Gaffer-Tape ist ja um die Hand, also um den Daumen rumgebunden, so, dass derjenige noch so einen Auslöser eigentlich selbst betätigen soll. Aber er hilft ihm ja danach nach. Ne? Und man sieht auch wirklich die Verzweiflung in den Augen des der Mannes, der da auf dem Bett liegt, in diesem tollen Hotel. Und was auch in dieser Szene oft gezeigt wird, also im Sekundentakt eigentlich, dieses hässliche Bild, wo an der Wand hängt. Ist dir das aufgefallen?
Ja. Ja. Also, ja, das ist so ein Göttergemälde, so griechische Götter oder sowas.
Ja, ne? Schrecklich. Ja. Also fühlt man sich direkt wohl, wenn man da ist. Also ist das, so hart wie es jetzt klingt, das ist wirklich schon ein bisschen wie eine Absteige, so eine kleine.
Ja, total. Das ist absolut so ein zehnklassiges Motel. Ja. Und dieses Bild, das, ich hab immer gedacht, das, weißt du, das könnte in so einer schlechten Gyrosbude hängen.
Ja, definitiv, ja. So ist das. Ja, genau. Schön, ja.
Genau, und dann sind wir eigentlich, es ist gar nicht so richtig klar, was wir da so genau gesehen haben. Und dann sind wir eigentlich dann sehen wir die Lara Means. Die hat so Ramones-T-Shirts an. Das war damals halt der heiße Scheiß. Ja. Steht die auch gut?
Ja, stimmt.
Und die sitzt vorm Computer und spielt Karten. Ich würde jetzt wieder sagen, solitär.
Das ist solitär, ja.
Okay.
Definitiv. Ja.
Ich habe dieses, was man so gemacht hat damals mit Windows. Was war das mit
Windows? Viel ich heute noch, ehrlich gesagt.
Ja, was waren wir? Wir waren 97.
Minecraft gab's da, wo du so Minen auf diesen grauen Feldern rausmachen musstest. Was gab's denn da noch? Da gab's doch irgend so ein Space Flipper-Spiel. Da kann ich mich auch noch erinnern. Ja, also mit so tollen Geräuschen. Ja, ich erinnere mich sogar an diese Geräusche. Das ist Wahnsinn.
Ja. Ich sag ja, die alten Sachen, ne? Das, was man mit einem gewissen Alter so, das bleibt hängen, danach ist alles egal. Irgendwie. Das ist echt bescheuert. Genau, und spielt da also irgendwie solitär und dann kommt so eine Nachricht. Und sie muss auch ihr Passwort eingeben, also so wie Frank Black das. Also nochmal vielleicht ganz kurz, Lara Means, das ist ja die andere Ermittlerin, die eben auch für die Millennium Gruppe arbeitet. Die aber so eine Psychologin?
Psychologin, ja, genau.
Ja, ne? Die Engel sehen kann, wie wir jetzt wissen aus diversen anderen Folgen und so, aber das wird ja jetzt gar nicht thematisiert. Okay, und sie muss auch so wie, der Frank muss ja immer dieses Codewort sagen, damit er in das Programm kommt, der sagt ja immer, Soylent Green is people. Und sie sagt, this is the beginning of a wonderful friendship.
Ja.
Und das ist aus Casablanca, oder? Ich meine, das ist aus Casablanca.
Das ist aus Casablanca, richtig.
Ja, ne? Genau. Und und dann kommt also wieder der Bildschirm, so, ne, noch 721 Tage bis Weltuntergang. Und dann kommt eben diese Frage, sollen wir mithelfen, den Täter festzunehmen? Und dann kommt so kurz danach, oder helfen, ihn zu beschützen? Na, also, und Frank sitzt zur gleichen Zeit auch vorm Computer und kriegt genau das Gleiche, kriegt auch diese Sache. Und das ist auch schon wieder verwirrend, so, es ist kein Auftrag, sondern es ist so dieses, was will die Millennium-Gruppe hier eigentlich?
Ja, ne? Genau. Das ist
so eine ganz komische Frage, ne? Und und dann Frank sieht dann noch ein bisschen mehr, der hat dann so ein schwarz-weiß Kamerafoto von diesem, also so eine Kameraaufnahme von dem, also so ein Standbild von
so von oben, ne?
Hotel. Genau. Und dann sind wir auch in dem Hotel und da ist Giebelhaus, der beste Ermittler, den das Department hat. Damit sind wir in Seattle, ne?
Genau.
Quasi zu Hause. Genau. Und wir sind halt die Situation, dass dieser Typ vom Anfang, der ist halt tot. Also man sieht auch, der ist ganz schön grau. Also der ist ganz klar tot. Der ist also sehr grau. Und das Tape ist jetzt ab und so von den, der liegt da ganz normal, also tot, aber normal, ohne Tape und so. Und also offensichtlich hat er sich umgebracht und Giebelhaus findet das so ein bisschen seltsam, dass er das vorm Abpfiff von irgendeinem Baseballspiel gemacht hat, also dass er nicht so
lange warten konnte
oder so. Das ist wieder so ein typischer Giebelhaus. Und Lara Means sagt sowas wie, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich irgendwie die Niagara-Fälle runtergesprungen oder den Grand Canyon, worauf Giebelhaus sagt, boah, bei meinem Glück hätte ich das überlebt, das ist ja voll scheiße, ne? Das ist wieder so eine vollkommen dumme Diskussion, die wir haben. Und aber Lara sagt dann, hey, ich verstehe nicht, wie man das eigentlich machen kann, weil das Leben ist eigentlich viel zu interessant, ne? Also dass man Selbstmord versteht nicht. Dann erzählen die so ein bisschen, der Typ, der heißt, Preston Williams ist 48, hat einen Abschiedsbrief geschrieben, also was ganz Kurzes. Und
Nee, ich wollte sagen, glaube ich, irgend so ein Gewerkschaftsfuzzi, ne, ist er doch.
Ja, genau, ja. Der hat doch so einen Gewerkschaftsausweis, was du eben auch meintest mit dem Helm und so.
Ja, genau.
Schweißer oder keine Ahnung. Ja. Also ja. Einer von der von so, wie sagt man, so ein Blue-Collar-Typ.
Ja, ein Handwerker was. Wahrscheinlich.
Ja. Genau. Und also quasi klarer, wie es nicht sein könnte, Giblaus ist richtig glücklich, ne? Also wieder, dass diese Akte schnell geschlossen, aber Frank sagt, nee, das war keine ärztliche Sterbehilfe, das war Mord. Und der Giblaus sagt so, Quatsch, Frank, ja, ist doch alles vollkommen klar, ne? Hier ist dieselbe Schrift wie, also ne, auf dem Ausweis, der Unterschrift, das ist die gleiche Schrift wie von dem Abschiedsbrief, ist doch alles hier klar wie alles. Wir haben auch mehrere so Fälle, einer wird gerade beerdigt und ist immer das Gleiche. Die Leute, die kommen hier ins Motel, nehmen sich ein Zimmer und ja, dann sind die halt irgendwie tot. Und dann sagt Frank, ja, aber wieso, guck mal, hier sind Reste von Klebeband und Reste von, also Klebeband an den Handgelenken und am Mund. Ich wundere auch, dass das jetzt wieder keinem auffällt, außer Frank, ne? Der offensichtlich kein Gerichtsmediziner ist, aber der sieht es halt sofort. Und das ist ja schon mal ein bisschen komisch und also das unterstützt so ein bisschen seine Mordthese, wobei die dann sagen, ja, aber vielleicht hat er jemanden gehabt, der ihm halt geholfen hat, gut, ne, wie auch immer. Und dann holt sich Lara Means so eine Klemme,
ja.
Ich weiß nicht, so eine...
Ja, so eine Arztklemme, ne, sowas, oder?
Ja, genau. Ja. Und meinte, da ist was im Mund und holt so eine Walnuss aus dem Mund. An welchen Film hast du da gedacht in dem Moment?
Also ich bin immer noch überlegen, weil ich weiß es nicht. Ich kenne diese Szene eigentlich irgendwoher und weiß es nicht, sag ich
ja ganz. Das ist Schweigen der Lämmer.
Ach, das war Schweigen der Lämmer, okay.
Aber das ist dann, keine Walnuss, sondern da war das doch hier so ein Kokon, ne?
Das war irgendein, war das nicht ja so eine Larve oder irgendwas?
Ja, ne? Genau. Ja, genau, richtig. Ne? Und ich dachte, wow, das ist so Schweigen der Lämmer, ne? Und irgendwie. Ja. Und dann haben die eben diese Walnuss rausgeholt und ja, und jetzt frage ich mich so ein bisschen, es gab ja mehrere solcher Fälle, ne? Aber es muss auch der erste sein mit der Walnuss, oder?
Anscheinend ist es der erste mit der Walnuss, weil oder die anderen haben es einfach nicht gefunden, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil das muss dann
genau, ein ne?
sehr schlechter Leichenbeschauer gewesen sein. Ja, geht ja gar nicht anders.
Und das fand ich halt unlogisch an der Sache jetzt gerade, ne? Also jetzt beim zweiten Mal gucken. Ist aber auch egal.
Ja,
im Grunde. So Ja, es ist genau. Ich dachte mir so, okay. Ja, es ist halt einfach ein cooler Effekt, aber dann dachte ich mir so, hey, das ist aber doch eine ganze Serie oder so, ne? Also, keine Ahnung. Und dann haben wir eigentlich einen Schnitt zu diesem, so einem Krisentelefoncenter. Also so eine, weißt du, wo du anrufst, wenn du so Probleme hast.
Genau, so eine Telefonseelsorge, ne?
Telefonseelsorge, genau.
Genau, das, ja. Das war klar. Genau.
Und genau. Ja. Und
Krisentelefon, ne? Seattle war das, genau.
Genau, ja, richtig.
Ja, und das ist so ein nicht wie man sich das vorstellt, so ein Callcenter, sondern wirklich, die sitzen da ganz gemütlich im Büro.
Ja.
Ja, und da sitzt ja auch dann unser Sänger, ja, noch hat er ja keinen Namen, der noch vorhin Goodbye Charlie gesungen hat. Ja, und hat schon, glaube ich, jemanden am Telefon, wo er da so ein bisschen berät. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging, Der genießt das, dass da jemand am Telefon ist, dem es nicht gut geht. Oder
siehst du das? Ja, anders? Weiß ich nicht. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er total positiv ist. Also dass er das, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er das in gewisser Weise ausnutzt oder so. Das hatte ich jetzt. Also ich habe jetzt nichts Negatives da drin so richtig gemerkt. Was mir nur aufgefallen ist, hier eine Wortwahl, das ist alles so sehr, er sagt, das Leben ist zu kostbar, also es geht ja auch wieder jemand, der dann aufgeben will.
Na klar.
Das Leben ist zu kostbar, heilig, er sagt dann heilig, oder dann, als sie dann auflegt, dann sagt er irgendwie, Gott ist mit ihnen, also das ist immer so diese göttlichen Sachen, die er sagt, das ist mir so, ich finde, er hat immer sowas von so einem Heiligen oder so, aber der immer gut gelaunt ist, immer gute Miene zum bösen Spiel macht, so habe ich ihn immer so gesehen, aber der auch einen guten Job macht und sich da jetzt schon gut fühlt in der Situation, das schon.
Okay.
Also habe ich schon, so habe ich es irgendwie gesehen. Mhm.
Aber also, ich überlege noch auf, oder?
Findest?
Die Person
legt noch auf. Es sind so zwei, ne? Ja. Es sind zwei. Es ist, ich glaube, diese erste, die anruft, da legt er dann auf und alles ist gut. Dann klingelt wieder das Telefon und dann ist eine dran, die nur so schwer atmet und die sich gar nicht traut, was zu sagen. Und dann kriegt er sie dazu, dass sie den Namen sagt, nämlich Eleanor. Und dann legt die aber auch direkt wieder auf. Und dann wählt er so einen Code und kann da zurückrufen.
Genau.
Und dann kriegt er irgendwie raus, dass es irgendwie so eine Kneipe ist oder so. Und dann fragt nach der Adresse. Genau. Das ist aber nicht die, mit der er am Anfang gesprochen hat. Er hat
zwei Personen
mit zwei Leuten gesprochen. Also diese Eleanor hat fast gar nichts gesagt außer ihrem Namen. Und der geht so richtig übel, dass die gar nicht sprechen will. Aber unser ungenannter Karaoke-Sänger ist da sofort
hat
sofort Lunte gerochen.
Ja. Genau, der hat nämlich Lunte gerochen und er will ja vielleicht auch helfen. Also das will ich ja gar nicht mal schlecht reden. Also wenn jemand bei der Telefonseelsorge arbeitet, der muss ja auch wahrscheinlich dementsprechend geschult sein. Also ich habe da noch nie angerufen, ich kann jetzt da nicht mitsprechen, aber ich kann mir vorstellen, wenn du dann so in einer Krise bist und da hast dann wirklich auch jemanden dran, der erstens mal das gut kann und der auch auf dich eingehen kann, warum nicht? Und dann ist es auch vielleicht ganz gut, dass derjenige dann auch positiv am Telefon ist und nicht negativ, das wäre ja schrecklich, weil es reicht ja schon, dass der Anrufer, dem es ja wirklich schlecht geht, man würde sie ja nicht anrufen dort, dann musst du ja auf die Person eingehen können, musst natürlich auch vielleicht Sachen sagen, damit die Person vielleicht auch, weil das ist ja anonym, ne, die Telefonseelsorge, dass du dann nicht jetzt irgendwo auf die Brücke dich stellst und runterspringst, so wie Giebelhaus das ja so gerne vorhin kommentiert.
Genau, case closed.
Ja, genau, nach dem Motto, sondern dass derjenige sich dann wirklich professionelle Hilfe holt, dann beim Psychologen oder so weiter. Und das finde ich auch eine ganz gute Sache, dass es das auch gibt.
Absolut. Also ich glaube, dass das eine richtig wichtige Sache ist. Ja, also wir können uns definitiv aber auch darauf einigen. Also deswegen hast du da recht, dieser Typ, der ungenannte Karaoke-Sänger, also ist auf jeden Fall, du hast das Gefühl, das ist ein absoluter Traumjob. Also so wirkt er.
Also da geht er drin auf, ja.
Ja, völlig, ne? Also das ist so richtig so, das kann ich richtig gut. Ja. Also, das hast du so das Gefühl irgendwie. Also sie hat auch eine extreme Selbstsicherheit, finde ich, auch irgendwie von der Art her. Irgendwie.
Definitiv. Genau. Definitiv. Ja, und dann springen wir ja schon die nächste Folge rein, nächste Szene rein in eine Kirche.
Mhm.
Und da habe ich gedacht gehabt, ey Leute, also ich meine jetzt Frank und Lara Means, was erzählt ihr denn so laut bei einer Trauerfeier? Die hört man ja schon vorne am Sarg reden. Also das machen die natürlich für extra gemacht, also die Filmschaffenden, weil der Sohn von der verstorbenen Mutter dreht sich ja auch mehrmals um und die gucken ja auch dann mehrmals nach hinten und so nach dem Motto, was reden dann die da hinten? Die könnten jetzt mal aufhören damit. Und
die Unterhaltung. Ich habe es aber auch gar nicht richtig verstanden. Also du hast vorne diesen Sarg, der ist offen. Ja. Da ist diese Mutter drin, die also komplett wie so ein Zombie geschminkt ist.
Ja, schrecklich, so freilich, ja.
Krass geschminkt ist. Ja, genau. Und dann hast du so eine Kirche, die, also du bist eigentlich nicht in der Trauerfeier selber, sondern du bist so ein bisschen, also für mich wirkt es so, die Leute kommen da hin, setzen sich hin und gehen dann auch wieder.
Ja, es könnte so auch aufgebaut. Eine Konfirmation sein, hast recht, ja.
Nee, mir kommt das eigentlich vor, weißt du, wie kommt das mir vor, wie du, weißt du, wie in du, hast ja auch in amerikanischen Filmen das total oft, dass du so im Beerdigungsinstitut, weißt du, dass der Sarg da so offen ist für 24 Stunden, wo du dich dann hinsetzen kannst, dann deinen letzten Respekt da zollen kannst, dann gehst du wieder. Ich glaube, das macht man nur normalerweise nicht in so einer Kirche. Aber,
aber es kommt mir wirklich so vor, als wäre das hier sonntags Andacht.
Und ja.
Wir schieben mal den Sarg rein. Übrigens, das ist Eleanor. Das sind die Hinterbliebenen. Ne? Alles Gute für die nächste Reise und raus mit dem Sarg auf den Friedhof damit. Was schon hart, also finde ich. Weil da sitzen Leute vorne, dann ist zwischendrin wirklich viel frei, dann kommt, wie gesagt, Lara Means und Frank, dann sitzen hinten nochmal Leute, wo ich denke, was ist denn das für eine Trauerfeier?
Ja, deswegen habe ich ja das Gefühl, das ist keine Trauerfeier. Deswegen glaube ich halt, dass es irgendwie so eine
Art... So ein Andachtding ist.
Ja, es ist schon eine Kirche, ne? Aber dass es sowas ist wie du kannst so von 7 Uhr bis 17 Uhr kannst du vorbeikommen und deinen Respekt zollen. So wird das irgendwie. Nur, ich glaube, wie auch immer, in Seattle macht man das halt so.
Anscheinend, ja. Ist anscheinend so. Ja, das stört dann die Unterhaltung, die Lautstärke stört dann den Sohnemann halt von der verstorbenen Frau. Und der kommt dann auch hinter, ist eigentlich sehr freundlich. Ich dachte noch, wie er so aufbrausend nach hinten läuft, jetzt kriegen die gleich ihren Anschiss in Ordnung. Aber nee, er fragt dann sehr höflich noch, kennen Sie meine Mutter? Besteht da ein Zusammenhang oder so? Ne? Ja. Dann stellen sie sich auch kurz vor und sagen, wir sind beratend tätig für die Polizei in Seattle. Sie sagen noch nicht mal Millennium-Gruppe, die wird noch nicht mal genannt.
Nee, nee.
Im Gegenteil. Also sie sagen immer, dass sie beratend tätig sind. Und ja, man sieht dem Sohn auch an, dass er nicht gerade so begeistert ist. Und ich kann es auch verstehen, dass er dann auch irgendwann sie, auf Deutsch gesagt, herausbietet, nennen wir es doch mal so, ne?
Ja, weil und zwar geht es eigentlich darum, dass Frank sowas sagt wie, ja, wir sind eigentlich hier, weil wir wollen gucken, ob es vielleicht hier einen Verdächtigen gibt, dass es irgendwie mit dem Tod ihrer Mutter zu tun haben könnte. Und dann sagt der Sohn aber ziemlich klar, nein, meine Mutter starb infolge von Komplikationen mit Alzheimer.
Ja, das hat er sogar mehrmals betont, ne?
Ja. Genau, weil Frank nämlich dann sagt, ja, aber nein, meine Mutter, ne? Und das hat er dann wieder. Mhm. Und da ist ganz klar, dass, ja, das war Selbstmord irgendwie und nichts anderes. Wir wollen jetzt auch nichts anderes hören. Also ich will jetzt auch nichts anderes hören. Und du hast schon auch den Eindruck, dass der Sohn vielleicht auch ein bisschen mehr weiß oder so. Auf jeden Fall schmeißt er sie dann raus, wie du dann auch sagst. Und Lara entschuldigt sich auch wahnsinnig und so. Ja, aber sie sind auch schon ein bisschen komisch, muss man auch sagen. Also die beiden.
Ja.
Und beim Weg raus siehst du dann so ein Blumengesteck und da ist so eine Karte und da steht dann irgendwie drauf, jetzt sind sie bei uns unter den Engeln. Und darunter steht dann Dr. Stephen Kiley. Genau. Und dann sagt sie, Lara, ja, sagt dann, das habe ich auch schon mal gehört, den Namen, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau.
Ja, und was man ja auch bei dem Sohn sagen kann, ich denke, der verleugnet das, dass die Mutter sich umgebracht hat.
Das ja, ist, ja, genau.
Das ist schon Verleugnung eigentlich, so Selbstverleugnung. Weil der weiß das ja, das hat er ja wahrscheinlich auch mitgeteilt bekommen. Ja, und es ist schon eigentlich eine peinliche Situation gewesen, weil wenn eine Beerdigung von den Trauernden dann noch angesprochen wird und so, und oh, ich weiß nicht.
Ja,
das ist schon, hat schon wirklich Beigeschmack. Also da sind die beiden diesmal wirklich mal ordentlich in einen Fettnapf reingetreten. Und das macht man eigentlich so nicht. Aber gut, natürlich, wir sind ja hier im Fernsehen.
Naja, vor allem, wenn man überlegt, worüber die geredet haben. Ich meine, das, was Frank geredet hat, das war ja noch ganz okay. Hat ja sowas gesagt wie, ich möchte ja, das Einzige, was ich will, dass ich vor meiner Tochter abtrete und so weiter. Mhm. Das war ja noch okay. Aber Laura Means hat ja sowas gesagt, so, boah, wenn mich der Leichenbeschauer später schminkt und ich auch so scheiße aussehe.
Ja, das ist schon ein bisschen die Richtung.
Ja, ja. das war schon irgendwie geil. Ja. In der Zwischenzeit sehen wir unseren Karaoke-Sänger in eine Bar gehen, also ist wahrscheinlich die, wo er eben zurückgerufen hat. Und das ist so eine typische, ist auch wieder so eine Arbeiterbar.
Spelunke.
So Spelunke, genau. Und alle trinken ihr Bier und so, ist alles sehr, sehr dunkel. Du hast aber trotzdem das Gefühl, weil es draußen voll hell ist, dass es, weißt du, so 10 Uhr morgens ist oder so, fast schon, ne? Muss ein bisschen später sein, aber ja, und der kommt da rein und dann guckt er sich ein bisschen um und der auch wieder so ganz selbstsicher. Ich meine, der ist schon echt cool, dieser Schauspieler. Ne? Der
klasse
ist
Schauspieler,
mega, ja. Mega geil. Der hat so ein bisschen was von Denzel Washington oder sowas. Weißt du, so ein ganz, ganz super ausdrucksstarker, mega cooler Typ, der einfach super selbstsicher ist und so. Und dann sieht er irgendwie an der Bar so eine Frau, die so zitternde Hände hat. Mhm. Und dann grinst er so und also so oder lächelt so nach dem Motto, ich habe sie gefunden. Und geht dann zu ihr rüber und sie sagt, was wollen Sie trinken? Und er sagt, Sake. Dann fängt er irgendwie an und sie, was? Und dann fängt er an, so einen Monolog zu halten über das ein japanisches Getränk und man denkt, es ist Reiswein, aber eigentlich das.
Und Bier. Es ist Bier, hat er gesagt sogar.
Ja, genau,
es ist Bier. Das stimmt wirklich, es ist wirklich Bier. Also das hätte ich auch nicht gedacht, wieder was gelernt.
Okay.
Ja, also es sagt immer Sake wie Reisschnaps. Ist es ja auch in dem Sinn, aber es ist eigentlich, es wird gebraut eigentlich wie Bier. Es wird
irgendwie schon obergärig,
keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Vielleicht jemand, der wo uns zuhört, wo davon Ahnung hat, könnte uns das mal schreiben, weil das mit, dachte ich auch, Bier, aber es stimmt Brauern wirklich. Also okay, man lernt immer noch was.
Ja, voll. Was ich übrigens auch cool fand, während er noch so redet, zündet er noch so ein Teelicht an, was ich auch noch so geil fand, weißt du? So, das waren so Teelichtungen, so eine Kerze war da auf der Bar, die war aber aus. Und er so ganz cool, während er so erzählt über Sake, holt er so ein Feuerzeug raus und zündet noch diese Kerze an und stellt die hin, weißt du, so, der ist der Gast. Das ist alles so voll verkehrte Welt, ne? Und die dann so, waren Sie mal in Vietnam, weil wahrscheinlich wegen der Sarg, ne?
Ja.
Und dann so, und dann, ich kann sie überall hinbringen und so, ne? Und grinst dann nur wieder, ne? Also nicht grinsen, also grinsen ist das falsche Wort, der lächelt dann wirklich. Also so, da geht wirklich so so die Sonne auf, wenn der lächelt. Also er ist wirklich auch total freundlich, aber irgendwie ist es halt auch spooky, ne? Weil du denkst dann so, der Typ, der ist ein bisschen seltsam.
Apropos spooky, mein Handy hat, ich habe ja ein Google Phone, hat mir gerade eben gezeigt, was Sake ist. Also es hat jetzt da anscheinend wird ja mitgehört über ja. Google hört mit und Google hat mir geschrieben, Schnaps mit Schnaps hat Sake gar nichts zu tun, da er nicht destilliert wird. Okay, danke Google.
Das hat jetzt Google, also ja, hat Google jetzt, dir jetzt zugehört ja, und hat jetzt hat dich
hat berichtet. Mir auf den Screen jetzt von meinem Handy das draufgeschrieben, was Sake ist.
Ja, frag doch mal Google nach der Einschaltquote von Sat1.
Lieber nicht, komm. Schon, es gibt nur Chaos jetzt, wenn ich das
mache. Ja, Syntax-Error.
Wahnsinn.
Sehr geil. Sollen wir gerade mal ganz kurz über diesen Schauspieler sprechen, wo wir schon mal
ja, gerne, sind. Ja.
Dieser Doktor, also ne, wir sagen jetzt einfach, der heißt irgendwie Stephen Keile, das ist
genau.
Ja, also, ne, ist ja dieser, ne? Und das ist Tucker Smallwood, ist das, der das gespielt hat. Und ich hätte jetzt gar nicht so genau gewusst, woher ich den kenne, aber den kennt man auf jeden Fall. Und wenn man dann nachguckt, hat er auch TV ohne Ende gemacht. Mhm. Aber der hat zum Beispiel auch Star Trek Enterprise hat ja ein paar Folgen gemacht.
Richtig.
Aber ich glaube, was Wichtigste ist eigentlich, er hat diese Serie Space Above and Beyond gemacht. Da hat er eine feste Rolle gehabt. Und das ist ja auch so eine Morgan-Wong-Serie, die quasi davor gemacht haben. Und ich glaube, so hat er den Job gekriegt.
Das wahrscheinlich, die kennen sich ja alle.
Ja, ja, genau. Und aber er ist einfach ein endcooler Schauspieler einfach. Einfach ein echt cooler Typ. Also
ja, definitiv. Also ein Schauspieler, wie du schon gesagt hast, der Denzel Washington-Niveau. Also auch vom,
ja.
Nicht nur vom Schauspielerischen, sondern auch vom Aussehen, vom Auftreten.
Die Ausstrahlung, ne?
Ausstrahlung. Und den habe ich in so vielen Filmen und Serien gesehen. Babylon 5 hat er schon mitgemacht.
Ja.
In Contact mit Judy Foster hat er mitgemacht. Ja. Also der ist auch ein Bestandteil von der 10 Dirty Productions. Also da war, weiß nicht, ob die Schauspieler da angestellt sind oder was, keine Ahnung, wie das funktioniert. Das
glaube ich nicht.
Ich sag nur, aber auf jeden Fall war der halt aus dem Hause 10 Dirty Productions auf jeden Fall. Also da haben die dann öfters genutzt, weil die haben dann auch bei Akt X gehabt. Da war das zum Beispiel der Sheriff in meiner am wenigsten gesehenen Akt X-Folge, nämlich die brutale Folge, mir fällt jetzt der Name nicht ein, wo die Mutti unterm Bett liegt und hat keine Arme und keine Beine und so eine Inzuchtfolge. Eine ganz schreckliche Folge.
Aber so eine voll abgedrehte Folge.
Oh,
die hat, glaube ich, der Darren Morgan geschrieben, von dem anderen Morgan.
Ich kann diese Folge nicht sehen. Ich habe sie jetzt zweimal gesehen und möchte auch kein drittes Mal sehen. Finde ich so ekelhaft.
Die ist wie Kettensägenmassaker, die ist krass.
Ja.
Die ist sehr dunkel.
Ja, die läuft mir wirklich kalt den Rücken runter. Allein mit dieses verdreckte Haus da sehe.
Und da war der Sheriff.
Sag's jetzt mal ganz derb, dann rutschen die Söhne noch über die Mutter drüber. Oh, nee, also ganz schlimm, ganz schlimm. Und auf jeden Fall, da spielt er den Sheriff. Also wenn ihr mal einen Abend haben wollt, wo ihr euch ein bisschen ekeln wollt, dann seid ihr bei der Folge genau richtig. Und er spielt diesen Sheriff auch total souverän, das meine ich eigentlich.
Ja.
Das ist so ein Schauspieler, der wirklich solche Szenen, beziehungsweise solche Rollen übernehmen kann. Das ist, wie gesagt, ein klasse Schauspieler.
Geht's gar nicht. Das ist wirklich, wirklich gut. Mhm. Das ist ja bald wieder Halloween. Ich meine, wir haben ja schon Januar.
Ja, genau, das ist ja nicht mehr lange.
Dann kann man die Folge gerne gucken.
Ja, genau. Wo war mein stehen geblieben?
Ja, eigentlich sind wir jetzt so, dass er sagt, ich kann sie überall hin mitnehmen. Und
ins Motel.
Dann geht auch bei ihr nämlich die Sonne auf, bei Eleanor. Und dann sind die nämlich im Hotel. Und zwar ist es so, dass die Eleanor einfach ein Zimmer Schlüssel dann irgendwie besorgt, also alleine. Und dann kurz danach gehen die beiden zusammen dann irgendwie so, es ist ja immer so, ne, diese Offices von diesen Motels, gerade, also je serienkillermäßiger die sind, desto weiter ist ja immer das Office weg von den eigentlichen Zimmern oder so. Also du musst ja auch einmal über diesen riesen Parkplatz gehen, bis du dann irgendwie an so einer Tür bist. Und dann werden die auch beobachtet von der Polizei. Gibt's irgend so eine Polizistin, die, ich weiß auch nicht, das ist ganz komisch in der Folge, die nichts weiter zu tun hat, als immer auf dem Parkplatz zu stehen und immer zu gucken in diesem Hotel. Das ist gerade ihr Job. Weil nämlich der Giebelhaus vorher noch gesagt hat, ja, die Motelbesitzerin, die ruft uns an, wenn irgendwas ist oder so.
Ist ja auch so eine schräge Tante.
Genau, eine schräge Tante, die gerade den Schlüssel gegeben hat. Ja. Aber gleichzeitig, weil er der wohl nicht traut, hatte auch noch so diesen Officer da sitzen, die irgendwie im Parkinglot ist und immer guckt, ob noch was die Leute so machen. Und diese Schauspielerin hat übrigens auch einer anderen Millennium-Folge auch eine Polizistin gespielt. Also die ist immer die Polizistin vom Dienst irgendwie. Und ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall gehen die dann in das Zimmer. Und sie will dann auch, wollen wir nicht ein Bier trinken gehen, was ich total bescheuert fand, weil die kam gerade aus einer Kneipe, weißt du, ist irgendwie so, hä? Und sie setzt sich aufs Bett und er macht dann so den Wandschrank auf und hängt da, glaube ich, ihre Jacke weg oder sowas. Mhm. Und dabei sieht man aber, dass er so ein Taschentuch in der Hand hat, dass er also keine Fingerabdrücke hinterlässt. Aber ich denke, okay. Und dann erzählt er halt sowas wie, ich weiß, sie haben Angst vor Schmerzen, aber ich muss ihnen leider sagen, sie werden schreckliche Schmerzen erleiden. Und dann geht sie so ein Stück zurück und denkt, oh scheiße, jetzt habe ich hier den Serienkiller. Ich so, nein, nicht von mir. Ich werde ihnen gar nichts tun, ne? Und und dann erzählt er so ein bisschen von irgendwelchen Symptomen von wegen, was ich mit Gelbsucht und mit Magen und hin und her und irgendwas. Und dann wird irgendwie klar, dass er offenbar irgendwelche Symptome beschreibt, die sie hat, so Krankheitssymptome, wo sie sagt, ja, woher wissen Sie das? Das habe ich ja nicht mal meinem Arzt gesagt. Ne? Und er guckt sie ganz ernst an und sagt, ja, das ist aber nicht heilbar, das kann man nicht operieren. Aber ich kann sie von den Schmerzen befreien und ich wurde geschickt, sagt er auch. Also das ist dann, und da hast du ja das Gefühl, das ist jetzt so ein Engel, ne? Also
ja, genau.
Irgendwie so ein Engel auf Erden irgendwie.
Ja, ein Engel auf Erden oder ein Todesengel, ja.
Oder ein Todesengel, ja, genau.
Ja, wie man.
Ja, stimmt, weil die deutschen Titel sind ja immer so ein bisschen für Doofe, ne? Und aber genau darum geht's ja eigentlich, ne? Also du hast ja hier diesen, der Todesengel ist ja, der klassische Todesengel ist ja eigentlich dieser Pfleger, der irgendwelche Leute umbringt.
Und richtig,
keiner kriegt's mit. Hier ist jetzt ja schon so aktive Sterbehilfe, so ein netter Typ, der so die Dienstleistung hat, offensichtlich. Mhm. Also der immer so Dinge halt weiß und den Leuten dann sagt, hey, ich kann dir da einen Ausweg geben. Und und zur gleichen Zeit sind wir in Franks Haus und dann checken die gerade diesen Dr. Stephen Kyle, weil die ja sagen, diese kommen mir voll bekannt vor, der Name, aber den gibt's nicht. Also sind irgendwie in so einer Ärzte-Datenbank oder so und dann gibt's den nicht. Und dann ruft aber auch schon die Dame an aus dem Streifenwagen und sagt, hier, da ist ein Verdächtiger im Hotel und dann rasen die da hin und dann hast du so die typische Montage und im Hotel, jetzt hast du wieder den Song, er fängt also wieder an, sein Goodbye Charlie zu singen und ja. Hier unsere Eleanor hat ihr Klebeband und liegt dann da auf dem Bett und so weiter. Und dann ruft auch tatsächlich die Motelfrau an, aber die ruft nicht bei der Polizei an, sondern die ruft im Hotelzimmer an und warnt ihn offensichtlich. Ne? Das habe ich am Anfang gar nicht gerafft. Ich dachte, hä, was?
Ich habe auch gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ja,
das ist nicht los. Ne? Und es wird aber es wird später tatsächlich auch erklärt, dass sie tatsächlich also unter einer Decke stecken irgendwie. Dann kommt die Polizei, rums, Tür fliegt auf, also die üblichen Sachen und dann spuckt hier noch Eleanor die Nuss aus, weil auch sie hat diese Walnuss im Mund und aber der Typ ist halt weg und Frank erzählt irgendwas, ja übrigens Nüsse, wir sehen das, wir haben dieses super hässliche Gyrosbuden-Gemälde. Ich weiß nicht, sind die immer im selben Zimmer? Ich
kann
nicht. Das ganze Hotel. Ja, oder das ganze Hotel halt, weil später kommt das auch nochmal vor.
Oder es gab so ein Zehnerpack, ja, das Bild, ja.
Ich glaube auch, dass, weißt du, wie im Baumarkt, weißt du, da wo es dann immer
die gleichen
diese Bilder drei gibt. Motive tausendfach gibt.
Ja, ne? So New York oder so und
ja.
Und was weiß ich, ein Strand und ja.
Ja, halt diese sowas. Leonardo da Vinci-Dinger und Abendmahl und sowas, ne? Genau, und da hast du dann auch so, dass diese Götter da sind und die haben dann auch so eine Schale mit Nüssen.
Walnuss. Genau, und dann fällt ja dann die Walnuss ja aus dem Mund wieder, Dame raus und dann sagt ja auch, weiß gar nicht, ob es Frank ist, wo dann sagt, die Gabe der Prophezeiung wäre
ja, das. Ja, genau, also in der griechischen Mythologie.
Ja,
ne?
Genau, ist das die Gabe der Prophezeiung. Ja, und dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, ist es im Mord, weil es war ja eine Selbstentscheidung, ja, von der Person selbst. Also ja oder nein. Ja, was ist das denn mit der Kochsalzlösung? Also unterhalten sich die Lara und der Frank über den Fall. Ja, also die rätseln jetzt und ich musste wirklich laut lachen, als Frank sagt, gibt es eigentlich eine Müllhalde für medizinische Geräte? Und Lara Mead sagt so ganz trocken, ja, mein Vater, der lebt aber in St. Louis.
Lara Means hat sowieso so ein paar richtig krasse Sprüche drauf in dieser Folge.
Ein Spruch.
Sie bringt das echt nur so furztrocken. Es ist echt cool. Ja.
Sie sind von der Couch geflogen, wie ich das gesehen habe. Hm? Weil das habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, Alter, der könnte von mir sein, der Spruch. Das ist wirklich, also das ist komplett mein Humor.
Ja, ja, ja.
Ach ja. Furztrocken, also wie gesagt, das ist die deutsche Stimme von Franziska Piccola, ne? Die, wo auch ja Scully ja spricht.
Ja, ja. Und das passt auch.
Passt
das ist der gleiche Typ irgendwie.
Ja.
Ich glaube jetzt auch mal, dass das irgendwie so ein bisschen die Idee war, ne? Wahrscheinlich hat es Fox gesagt oder so. So nach dem Motto, so hier mit euren Quoten, das sieht jetzt nicht so gut aus da hier bei Millennium. Mhm. Wir finden, das läuft viel besser bei Akte X und ach, warte mal, Akte X, das ist doch dieses Pärchen. Das ist doch, wir brauchen da jetzt auch eine Frau. Wir brauchen jetzt eine Scully und dann haben wir irgendwie Laura Means halt genommen. Ich habe so fast das Gefühl, das ist so der Versuch, so eine Scully-Mulder-Geschichte daraus zu machen. So ein bisschen. Und dann hat er Sat.1 ist auf den Zug dann endgültig aufgesprungen und hat dann gesagt, so, wir machen einfach dieselbe Synchronstimme.
Ja, also alles richtig gemacht. Also es passt vollkommen. Das passt auch zu der Schauspielerin. Ich finde,
ja, total.
Ich kaufe ihr diese Stimme auch ab.
Ja, ja, total, total.
Und die setzt sich ja dann an diesen mega tollen Computer wieder von Frank.
Ja.
Ja, und dann haben die noch, glaube ich, noch den Abschiedsbrief noch liegen von Ellen, wenn ich mich recht erinnere. Und sie schauen sich das Bild an, dieses wunderschöne Bild aus dem Hotel. Und das
Gemälde.
Genau, die machen dann auch das Bild immer größer und schneiden sozusagen immer mehr das Bild aus. Und man sieht dann diese ja, Walnuss, die dann in dem Mund liegt von den Opfern. Und ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen.
Also im Prinzip ist das ja, das ist ja wieder diese Diskussion. Also Frank sagt halt, also es geht halt um die Frage, okay, wer ist dieser Typ, der ihm da offenbar hilft? Also es gibt ja irgendwer, der ihm hilft, weil sonst würde das ja nicht gehen mit dem Klebeband und so.
Richtig.
Und dann ist halt die Frage, okay, ganz offensichtlich hat diese Frau einen Tumor, wo aber keiner, also das wusste halt keiner, also das haben jetzt die Ärzte rausgekriegt jetzt. Und die Autopsie von diesem Preston Williams, dem ersten Typ, hat jetzt auch ergeben, dass der unheilbar krank war. Ja. Also ganz offensichtlich gibt es ja irgendwen, der das weiß, oder sagt hier, das bringt nichts. Ne? Ja. Das ist dieses Prophezeiungselement. Aber Frank sagt eben immer, und das sagt er, das ist ihm ganz wichtig, ne, wenn es nicht deren Entscheidung ist, dann ist es Mord. Und wenn die sich wirklich aus freien Stücken dazu entscheiden und das entscheiden können, dass sie sich umbringen, dann ist es okay. Aber Frank vertritt halt so ein bisschen die These, dass er sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem Klebeband, ich glaube, es ist Mord. Und das sieht aber, Laura Means sieht es halt nicht ganz so. Ne? Und das ist so eine durch die Folge sich ziehender Konflikt, sag ich mal so.
Ja, das kann ich auch gerade mal nur kurz was noch einwerfen dazu. Bei meiner Recherche habe ich nämlich rausgefunden, dass es in Oregon in den USA den sogenannten Death with Dignity Act gibt. Das ist also das Gesetz zum Sterben mit Würde. Und das war im Jahre 1997, ist das Gesetz in Kraft getreten. Und das war damals die Diskussion in den USA, und was auch wahrscheinlich Stein des Anstoßes dann zu dieser Folge war. Denn das ist einer der ganz wenigen Staaten in den USA, wo du legal Sterbehilfe leisten darfst, aktive Sterbehilfe. Und zwar gibt das da ein Medikament, das nennt sich, das sind sogenannte Barbiturate, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, also Barbiturate nennen sich Medikamente sich, und die werden dann verschrieben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie zum Beispiel, du musst einen Wohnsitz in Oregon haben, du musst natürlich volljährig und geschäftsfähig sein, du musst eine unheilbare Krankheit haben, wo du genau, wo der Arzt wirklich die Prognose stellt, in 6 Monaten ist diese Person definitiv tot und erleidet einen qualvollen Tod, und deswegen will man ja diese Palliativmaßnahme ja machen sozusagen, also damit diese Person halt in Würde gehen kann. Und dann muss noch ein schriftlicher Antrag gestellt werden, also das ist wirklich sehr kompliziert. Das muss wiederum von 2 Zeugen dann auch, 2 unabhängigen Zeugen muss das wiederum bestätigt werden, dass diese Person nicht unter Druck diese Verfügung unterschrieben hat, sondern aus freien Stücken. Und dann geht das, und dass auch keine Erben hinten dran stehen, dann nach dem Motto, ja, unterschreib mal da schön, ne? Die Erbschleicher. Und auch keine Verwandten dürfen dabei sein. Und dann geht das Ganze noch einmal in so einen Antragsprozess rein, wird dann auch nochmal geprüft, Also das ist Wahnsinn. Und das Ding dauert insgesamt 15 Tage, bis das durch ist, circa. Und dann werden die Medikamente erst verschrieben und dann muss ein Arzt während dieses, ich sag jetzt mal, Suizids dabei sein. Der darf das Medikament nicht verabreichen, sondern du musst dir das selbst verabreichen. Und das war damals, glaube ich, auch dieser Stein des Anstoßes zu dieser Folge, weil wir sehen ja diese Glasflaschen da hängen. Und es gab einen Arzt, der hat damals, noch bevor dieser Act rauskam, schon illegal Menschen geholfen zur aktiven Sterbehilfe. Und er hat genau solche Flaschen und so ein Aufsteller da, wo diese drei Dinger dranhängen, benutzt. Kann man auch googeln, kann man die Bilder sehen. Das muss ich mal gerade nachschauen. Da habe ich auch den Namen von dem Arzt reingeschrieben. Wenn nicht, das sage ich euch nachher.
Das ist dieser Jack Kevorkian, ne? Oder so heißt der, ne? Ist das der?
Ja, genau, Kevorkian, richtig. Jack Kevorkian. Ja. Und genau. Der war auch dann verurteilt worden wegen Beihilfe, ja, zum, ich weiß nicht, ob's Mord war, ist es ja kein
Totschlag.
Mord. Totschlag glaube ich. Oder sowas. Richtig, weil Mord setzt ja voraus, dass du planst und Totschlag ist ja eigentlich normalerweise eigentlich aus der Situation, aus dem Affekt raus. Der hat dann ein paar Jahre bekommen und ist aber dann selbst erkrankt und ist dann aus dem Krankenhaus entlassen worden, ist dann auch sehr zeitig auch dann gestorben. Aber das war damals das Ding gewesen. Das habe ich jetzt auch in der Recherche in meinen Büchern nachgelesen und das war damals die Diskussion überhaupt in den USA.
Gerade in den
Jahren 1997.
Ich habe gelesen, dass der insgesamt wohl 130 Menschen bei Sterbehilfe assistiert hat oder so, ne? Ist der wohl erst 2011, also jetzt sehr viel später. Und ich glaube, zur Zeit von der Folge war es so, dass der aber nicht irgendwie verurteilt war. Das ist halt immer so, der hat sich halt abgesichert. Also der hat das ja auch, das war ja auch so eine Art Glaubensentscheidung. Ja. Also der war ja wirklich davon überzeugt gewesen, dass das einfach eine gute Sache ist. Mhm. Ne? Ich meine, und dann haben halt andere gesagt, also es gibt wohl andere Leute, die haben den als den größten Serienkiller oder so bezeichnet, mhm. weil er halt, der hat wohl auch mehr Frauen haben wohl Selbstmord begangen bei dem als Männer. Mhm. Und dann wurde ihm halt so ein bisschen vorgeworfen, dass er irgendwie, so, dass er es geil findet, Frauen in den Selbstmord zu drängen, die sozusagen instabil sind oder labil sind. Ne? Und er ist aber immer letztendlich, weil es alles, die haben es eben alles selber gemacht und so weiter, ist ja hier in dieser Folge auch so mit diesem, du musst selber den Schalter umlegen, du musst einen Abschiedsbrief schreiben und so weiter.
Ja.
Das ist alles so passiert, aber dann irgendwann wurde er dann, glaube ich, zu 10 bis 20 Jahren verurteilt. Und wie du dann schon sagtest, aber als er dann selber krank war, ich glaube, der hat davon 7 Jahre abgesessen und dann war er irgendwie auf Bewährung und dann ist er aber auch gestorben. Also deswegen, aber es war schon eine krasse Sache. Aber ich glaube, der hat das auch irgendwie ernst gemeint. Also das war jetzt nicht, der ist, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, ob das so ein Machtspiel war. Also das ist ganz, ist ein ganz interessanter Typ.
Bei ihm, ja, glaube ich auch nicht, dass es Machtspiel war, glaube ich nicht.
Ja, der war einfach,
Ich habe überzeugt halt, davon.
Der war völlig überzeugt davon, ja, genau. Aber er hat genau diese drei Flaschen, also man sieht halt, es so drei Flaschen, das ist halt diese Kochsalzlösung und dann
genau. Irgendwas
andere Zeug, ne, genau. Und das ist schon irgendwie, an denen spätestens sieht man halt, dass es wirklich eine ganz klare Anspielung ist auf diesen echten Typ.
Definitiv, genau. Ja.
Okay. Ja, und mit den Flaschen, genau, das ist ja die Sache, ne, mit diesen, also dann sagen sie auch so, ist ja komisch, dass es Glasflaschen sind, die waren schon seit 10 Jahren keine Glasflaschen mehr, ist doch alles Plastik und das kommt nämlich dann diese Sache, was du eben meintest mit diesem, gibt's dann da irgendwo so eine Müllhalde für,
ja, genau.
für medizinische Geräte und dann kommen sie aber auf die Idee, ja, vielleicht gibt's ja sowas wie ein altes Krankenhaus, wo noch was drin ist und dann sind sie auch in so einem alten Krankenhaus und ich bin mir irgendwie sicher, das ist dann so ein echt cooles Gebäude. Sieht auch aus wie aus so einem Horrorfilm oder so.
Ja, oder aus Akte X. Kommt irgendwie bekannt
vor, das Ding. Ja, mir kommt es nämlich auch total bekannt vor. Genau.
Das Stock-Footage wahrscheinlich, wo die so irgendwo rumliegen haben, da schneiden sie das einfach rein in die Folge.
Ja. Das kann sein, oder es ist halt wirklich irgend so ein Ding da in Vancouver, ne? Was ist, ich weiß nicht, Akte X, das kann es wirklich sein. Ich habe es definitiv auch schon mal gesehen, auf jeden Fall.
Definitiv.
Und gehen da halt so rein und es ist eben so ein, und das ist natürlich auch wieder, gut, das ist ja jetzt auch einigermaßen also motiviert, alles dunkle Flure, Taschenlampen, wie wir das so kennen von X-Files, ne? Gehen wir da jetzt durch und Wasser tropft von der Decke und so weiter. Und Frank erzählt, glaube ich, auch noch so was, dass hier Jordan drin geboren wurde oder
ja,
sowas.
Genau. Das
hat er, glaube ich, auch noch so meinte, also will ich das eigentlich nicht in Erinnerung behalten und so, ne? Und dann folgen sie diesem Schild Morgue, Leichenhalle, und sind dann irgendwo in so einem Raum drin, wo dann auch so Regale sind und alles, also so im Gegenlicht. Und du siehst dann irgendwie, dass diese Vorräte da sind. Ne? Und dann wird's endgültig Horrorfilm, weil sie nämlich sagen, hör, was riecht denn hier so komisch? Und dann hast du dann so diese typischen Schubladen, wo die Leichen drin liegen. Und dann liegt da auch natürlich eine Leiche. Und das ist so ein Typ, der so ein V... diesen typischen V, ne, ich hätte fast gesagt V-Ausschnitt, nee, V-Schnitt hat, ne, von der Autopsie.
Ja.
Nur, der Typ, der ist schon ziemlich am Modern, weil der schon seit 6 Monaten da liegt oder so. Und das ist jetzt wirklich so ein bisschen Horrorfilm-mäßig, ne? Und dann finden sie eine, die ist ein bisschen, also die ist noch nicht so lange tot. Aber der fehlt irgendwie so der Kehlkopf, so eine alte, so eine Oma, der irgendwie so, der hat so ein Loch im Hals und so. Und dann kriegt, glaube ich, der Frank auch so eine Vision, ne? Glaube ich. Und sieht irgendwie
richtig.
Jordan,
ganz kurz, ja.
Was haben genau, aber gesehen? Aber dann, glaube ich, so ein Arzt, ne? Und dann kommt er so ein bisschen auf diese Idee, dass das offenbar jemand ist, der hier so Experimente gemacht hat oder sowas. Und der hier, Leute retten wollte, aber so richtig hat es nicht funktioniert oder sowas.
Ja, da hat auch, glaube ich, dann sieht er auch, glaube ich, nochmal die ältere Dame nochmal auf dem Bett liegen,
ja, mit
geschlossenen Augen. Ja, und das ist so, man hat mal wieder eine typische Frank-Vision gesehen, die war ja in letzter Zeit, war ja sehr spärlich, was das angeht.
Ja, ja, muss man ja. Sagen.
War da gar nicht so oft drin, ja.
Ja, und dann sagt Frank sowas wie, der Typ, der hat wohl da irgendwelche unorthodoxen Vorstellungen, ist wahrscheinlich irgendwie so ein Arzt. Und dann sagt er, also der wollte das Leben retten, indem er es ihnen nimmt. Weil ich das nicht so ganz hundertprozentig verstanden habe, was er damit wirklich meint, aber keine Ahnung, auf jeden Fall. Also es ist wohl unterm Strich besser, eben die Leute umzubringen oder ihnen helfen, dass sie in Würde sterben, als dass sie dann eben
qualvoll sterben.
Dass sie qualvoll, genau, sterben irgendwie. Also genau. Ja,
ja, Google Maps, hilft, ne? Ich sagte gerade, Google Maps kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Wir sehen doch gleich eine Karte von Seattle.
Ja.
Ja, am Computer oder was die da dabei haben, oder ist das ein Laptop, weil die sitzen ja, glaube ich, im Auto. Und dann dachte ich nämlich erst, was ist denn das, Handy, ne? Das ist, nee, es ist kein Handy, es ist irgendwie, wie gesagt, eine Stadtkarte von Seattle, und die finden jetzt heraus anhand, die sitzen Laptop übrigens, finden sie raus, das Crisis Center in Washington, also Staat Washington, Seattle, dass sie dorthin müssen, weil dort finden sie ja den Dr. Kiley, ne? Diesen Mitarbeiter der Telefonseelsorge. Wie kam ich hier?
Ja, das ist so. Weil sie sich fragen, jemand, der hier im Krankenhaus arbeitet, der hat halt die Möglichkeit, an so todkranke Leute zu kommen. Mhm. Wer kann denn noch an todkranke Leute kommen? Ah, vielleicht jemand von der Telefonseelsorge, die auch so in der Nähe, deswegen kam diese Karte. Und dann haben sie sich halt, sie wissen ja immer noch nicht, wer der Kylie eigentlich ist.
Mhm.
Und dann überlegen sich, okay, vielleicht ist es irgend so ein Typ von der Telefonseelsorge. Und dann ist so der Plan, lass uns mal mit denen reden und mal gucken, wer von denen auffällt. Das ist ein super wackeliger Plan, ne? Und dann kommt auch wieder so ein geiler Spruch von Laura Means, der so sagt, also sie sagt dann zu Frank, die stehen dann so draußen, da so an dem Jeep, so ganz cool, so wie so eine Zigarettenwerbung, weißt du, stehen die dann da so.
Ja.
Ja, genauso sieht's auch aus, ne? Und dann sagt sie dann so ganz cool zu Frank, das wird ihnen ja nicht schwerfallen, diesen Depressiven zu spielen. Ne? Und
ja,
dann
genau.
Frank, ich bin nicht depressiv, ich bin einfach nur ruhig.
Ja, das ist auch geil, wieder so ein Seitenhieb. Also die Frau gefällt mir, echt.
Ja, die war echt cool echt drauf.
Cool. Ne? Ja, und der Frank geht dann auch in diesen Seelsorgen, diese Telefonseelsorge ja rein. Und da sitzt ja gleich Kylie am Telefon und telefoniert mal wieder mit jemandem. Ist aber ist aber fertig, legt dann auch auf. Und begrüßt dann auch den Frank, und man sieht im Hintergrund noch so eine Gesprächsrunde, nenne ich es jetzt mal, so wenn man so in der Runde sitzt und halt über seine Probleme spricht, wie bei den anonymen Alkoholikern. So gibt es ja, dann auch sowas jetzt hier für Leute.
Ja, so Selbsthilfegruppe.
Selbsthilfegruppe, genau, die halt ihre Hilfe brauchen und halt mal über etwas reden möchten. Und dann sagt der Kylie was typisch Amerikanisches. Er sagt nämlich so nach dem Motto, ja, ich kann Ihnen leider jetzt nicht weiterhelfen, weil ich muss zu meinem Zweigjob. Ja, was ja in den USA ganz normal ist. Also ich habe das schon oft gehört, dass Leute zwei, drei Jobs haben da drüben. Ja, Frank hat ja aber kein Problem damit, sondern er geht dann halt zum Kollegen an den Tisch. Und Kyle verlässt den Laden und Frank setzt sich so eine gefühlte Minute hin und atmet erstmal durch und hält erstmal in und denkt wahrscheinlich, was soll ich denn jetzt für einen Blödsinn erzählen? Dann erzählt er aber etwas, was eigentlich gar nicht mal so abwegig ist, auch für uns Zuschauer nochmal. Er erzählt, dass er im Moment in der Ehekrise steckt. Also er spricht die Ehekrise einfach an. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil hat er auch gleich einen guten Einstieg und der andere Mann hört ihm zu. Und was wir auch gleich noch erfahren in dieser Szene ist, dass Frank etwas im Ohr stecken hat, denn Lara Means ruft mit dem riesengroßen Motorola-Handy wahrscheinlich, ruft sie ihn an und gibt ihm dann halt so ein paar Anweisungen, was er sagen soll. Ne? Und Frank geht aber auch gar nicht so richtig drauf ein, habe ich so das Gefühl, oder?
Nee, und vor allem irgendwie dann, das macht sie nur ganz am Anfang, weil dann telefoniert sie ja selber mit irgendwem anders da. Also es wird dann so Crosscutting, weißt du, du hast so ein bisschen in seinem Gespräch und in ihrem Gespräch.
Ach so.
Und sie erzählt dann auch sowas, ne? Das ist so eine Montage, weiß nicht, auf jeden Fall, da hörst du auch so, dass. Meine ich das, also wenn sie wie Frank eigentlich die Wahrheit sagt, dann wäre sie auch irgendwie getrennt, ne? Weil sie erzählt auch sowas wie, sie ist ihm jetzt losgeworden oder sie wäre gerade alleine oder irgendwie sowas. Also das kann jetzt auch ihre Cover-Story sein, aber sie ist ja, glaube ich, auch tatsächlich Single, weiß ich nicht. Also es klang so ein bisschen, als hätte sie mal, als hätte sie auch eine Beziehung gehabt und die wäre jetzt aber vorbei oder so. Und es kann auch alles Unsinn sein, also eine komplette Cover-Story sein. Und Frank erzählt auch so ein bisschen von seinen Albträumen und so weiter. Aber irgendwie merken die beide relativ schnell, das ist alles Unsinn. Und dann sagt irgendwie Frank, das klingt jetzt wie eine ziemlich blöde Frage, aber hier der Typ von eben, wie heißt denn der? Und was ist denn dieser zweite Job? Wo arbeitet der denn noch? Und dann sind wir plötzlich in einem Krankenhaus.
Ja, und da ist mir gleich was Tolles aufgefallen, nämlich die Kamerafahrt. Und das ist auch in der Folge wird wieder gezeigt, dass die das auch also handwerklich wieder super gemacht haben, denn wir sehen am Anfang ja so einen langen Gang im Krankenhaus und sehen so ein Rad von wahrscheinlich einem Bett, das geschoben wird und unten ja das Rad schlägt auch noch so aus wie die Einkaufswägen, die man oder beim Aldi hat. Ich erwische auch immer den, der immer so ausschlägt und in eine andere Richtung fährt, dass da rechts fährt er nach links und umgekehrt. Und dann sieht man so eine Hand noch runterhängen an der Seite. Also finde ich wirklich sehr, sehr gut gefilmt von der ganzen Crew. Und das zeigt halt auch wieder, dass es einfach, dass auf solche Kleinigkeiten halt auch geachtet wird, trotz diesem straffen Plan, den wir haben. Und der geht dann in den Aufzug rein und dann sehen wir den Kylie. Ja, der geht dann mit diesem Bett in den Aufzug rein. Wir wissen jetzt, in diesem Bett liegt keiner, der in den OP geschoben wird, sondern der tot ist. Und die Tür geht noch zu und jemand kommt auch noch von so einer Schwester, kommt noch angerannt, halt, ich will auch noch mitfahren, aber er lässt die Tür einfach zugehen und der Tote liegt dann ist zugedeckt und der Kylie nimmt dann nochmal so den Laken runter und haltet auch nochmal im Aufzug nochmal so ein Zwiegespräch mit dem Toten. So nach dem Motto, es gibt keinen Tod, es gibt eine andere Ebene, ne, hat woanders natürlich, also so ein bisschen, ein Zwiegespräch mit der Leiche sozusagen nochmal führen. Haben sie gut geschminkt, sehr grau sieht da aus übrigens.
Ja, wir sind alle Leichen hier grau.
Ja, also sieht aus, als wäre viel vom Vampir leergesaugt worden. Also,
ja, genau.
Es fehlt nur noch Udo Kier in der Szene.
Stimmt.
Ja. Ist das auch das schon, wo sie dann sagen, wo er dann einen Vortrag hält, dass es bei anderen Kulturen, dass die ein anderes Verhältnis zum Tod haben?
Nee, ich glaube, es kommt später. Ne? Er erzählt jetzt, glaube ich, es geht jetzt eigentlich darum, dass er, dieser Typ hat ALS, dieses Lou Gehrig-Krankheit, mir hat das jetzt ehrlich gesagt, also der erzählt das auch, aber mir hat das überhaupt nichts gesagt, muss ich wieder sagen. Ich bin ja voll der, ich habe ja keine Ahnung und zu wenig Dr. House geguckt und so. Lou Gehrig, das war so ein Baseballspieler, der irgendwie 1941 gestorben ist. Ja. Das war wohl so eine ganz große Sache, der irgendwie so eine Muskelschwundkrankheit hatte oder sowas. Mhm. Ne? Ist das gewesen? Also muss wohl ganz, ganz schlimm sein, weil du einfach nichts mehr machen kannst. Und das ist dem halt auch, du hast halt so eine Lähmung und du kannst einfach nichts tun. Und das ist diesem Typ halt passiert. Und das geht ihm, und das ist auch wieder super gespielt, das geht diesem, Kyle geht das halt total nah, weil er sagt, hey, wieso hast du nicht Bescheid gesagt, ich hätte dir halt helfen können, weil das, was dir da passiert ist, das ist richtig, richtig schlimm. Und der Kyle ist da fast am Heulen. Und das ist schon echt auch sehr intensiv irgendwie. Und dann kommt er mit dem in die Leichen. Mich hat das Ganze übrigens an den Horrorfilm Reanimator erinnert. Da gibt's auch so eine, der ist von 85, glaube ich. Da gibt's auch so einen solchen, den Shot, den du gerade erzählt hast, mit diesem Wagen und dieser Hand, die da so, weißt du, das ist total ähnlich irgendwie, wo du dann so die Leiche durch die
Hand schiebst. Also eine kleine Hommage daran.
Ja, weiß ich jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall ist es halt so in diesem, das ist halt dieses Genre irgendwie, ne, dieses Mystery Horror immer, ne. Ja, und dann sind wir in der Leichenhalle, über die fragen jetzt hier, wo ist der Dr. Kiley oder so, ja, der ist in der Leichenhalle und so, zack, dann rennen sie hin. Und dann wird er verhaftet von Giebelhaus, ne.
Ja.
Und dann sagt er, wie, glaube ich, da sagt der Kiley, wer sind Sie denn? Und dann sagt er hier, ich bin nicht Dr. Marcus Welby. Und, ich weiß nicht, kennst du diese Serie? Also die Sache ist halt, dass dieser Dr. Stephen Kelly, das ist ein Charakter aus einer Arztserie und die heißt Dr. Marcus Welby. Und Dr. Marcus Welby wurde gespielt von James Brolin. Aber ich kenne das ehrlich gesagt
nicht. Das kenne ich auch nicht. Wahrscheinlich ist das dann doch jetzt noch für eine Generation weiter, dass die noch ein bisschen älter sind wie wir.
Also ich dachte erst, die gibt's vielleicht bei uns gar nicht, die Serie, weißt
kann
du?
Kann sein, ja.
Aber ich habe dann geguckt, nee, aber die gab's tatsächlich, also lief auch im ZDF oder so. Mhm. Also es ist schon, gab's schon. Aber ich glaube, die ist wirklich aus den 70ern oder so.
Okay.
Ne? Und also mir hat's halt nichts gesagt, ja, ne? Und dann haben nur, aber ich fand's irgendwie geil, dass ausgerechnet Giebelhaus, ja, der Depp vom Dienst, dass der es eigentlich jetzt geschnallt hat, ne? Also dass der genauso gesagt hat, hier, Ich weiß, also der hat ja im Prinzip dann auch noch sehr cool im Prinzip gesagt, hier, das ist ein Fake Name. Und Laura Means so, daher kenne ich den Namen. So, und das fand ich gut irgendwie. Das fand ich ziemlich geil. Aber noch geiler ist dann fast die Reaktion von unserem Karaoke-Sänger, der dann so sagt, hey, du, also wenn sie mich verhaften wollen, dann machen sie es mal schnell, weil ich habe echt nicht viel Zeit. Ich habe so eine Blutkrankheit und da wird Leukämie und ich habe so viel zu tun. Und dann wird er halt verhaftet. Das fand ich schon ziemlich cool irgendwie. Ja. Und auch wieder mit seinem Lächeln, mit seinem Denzel Washington, weißt du, seiner souveränen.
Sehr nett.
Machen sie mal.
Ja, also wirklich ein sehr netter Typ.
Total cool.
Ja, und die sind dann ja auch mit ihm dann auch in so einem Verhörraum wie bei, was weiß ich, wie bei Law and Order oder so. Ja, also so
dieser typische.
Ja, oder Akte X, dunkler Verhörraum, wieder so ein Metalltisch. Einer läuft durch den Raum, das ist in dem Fall die Laura Means und der Frank sitzt ihm, dem Kylie gegenüber.
Genau.
Ja, und die reden dann natürlich ein bisschen auch über das kommende Millennium. Das wird auch ganz kurz angesprochen, denn man müsste sich ja nach dem Motto nicht mehr an Gesetze halten, denn das Ende der Welt ist ja nah. Das hat Frank gesagt. Und da war ich geschockt. Da dachte ich, Frank, was ist mit dir los? Ja, aus einem Gedanken. Ja, weil jetzt, wenn wir jetzt gar nicht mehr an Gesetze halten würden, dann hätten wir ja gleich Anarchie. Also das steht ja jetzt irgendwie nicht so ganz konträr zu dem, was er eigentlich in den letzten anderen gefühlt 50 Folgen gesagt hat. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, diese Szene ist eigentlich die, dass Giebelhaus dann im Nachhinein sagt, wir haben eigentlich gegen den Mann gar nichts in der Hand, wir haben keine Fingerabdrücke, Stephen Kiley ist vorbildlich, der Mann hat zwei Jobs, der hat keine Krankentage, also der ist noch nie auffällig geworden irgendwie, ne? Also so nach dem Motto, mit 17 mal irgendwo betrunken aufgegabelt worden von der Polizei oder so. Nee, nichts, im Gegenteil. Gar nichts, das ist eigentlich ein sauber Mann. Ja? Das ist eigentlich so das ist die Quintessenz aus dieser Szene, oder?
Ein verdammter Heiliger, sagt er.
Ja, genau, ein verdammter Heiliger.
Der Mann ist ein verdammter Heiliger. Der hat eine weißere Weste als ich.
Der hatte wahrscheinlich doch nicht mal eine Schulden, und das, obwohl es ein Amerikaner ist.
Bestimmt nicht.
Nee, ja, halt. Keine überzogenen Kreditkarten, gar nichts.
Nichts. Ja,
wahrscheinlich auch die Bibel noch neben dem Bett liegen und so weiter.
Ja, total. Ein verdammter Heiliger. Und Frank sagt, oh, oder schlimmer.
Ja, genau.
Genau. Ja, und sie versuchen ja eigentlich die ganze Zeit, den festzunageln, ne? Weil, und der ist halt auch cool. Also der fängt ja dann auch irgendwann, dieses Goodbye Charlie ist auch so eine Redewendung, ne? Und es fängt ja zum Beispiel auch an, irgendwann so rein, einfach mal so fallen zu lassen und Frank dann so von, ah, hier, wir haben diesen Song gehört und so. Und aber ist immer so, der spielt halt irgendwie voll mit denen. Also der macht sich kurz verdächtig, aber eigentlich 10 Sekunden später ist klar, dass du den nicht kriegst, ne? Also der ist einfach, das ist so aalglatt irgendwie auch gleich.
Ja, ja,
nee, aalglatt ist eigentlich falsch, aber du hast trotzdem keinen Anhaltspunkt. Das ist ja voll nett, ne?
Ja, man ist nicht greifbar irgendwie.
Ja, genau, ne? Und das eine, was wir noch so mitkriegen, dass er hat wohl tatsächlich mal Medizin studiert, ne? Und
die haben schlecht wie recht.
Genau, ja. Und er ist dann aber irgendwann, wie war das? Sie haben irgendwie 7 Artikel beim Journal of Medicine eingereicht, die aber alle abgelehnt wurden. Und er so, aber ich wurde publiziert, ne? Und dann wurde dann irgendwann so ein Käseblatt, ne? Also es ist wohl klar, dass er so Alternativmedizin Richtung, also eigentlich der so Richtung Verschwörungstheorie gegangen, würde man wahrscheinlich heute sagen. Und und er war Assistenzarzt, aber er hat sich dann eigentlich degradiert zum Pfleger. Und dann hieß es schon so, ja, wieso macht er das und so, hat er da Dreck am Stecken? Mhm. Aber er ist wohl wirklich der Meinung, dass er sagt, nee, Ärzte sind scheiße, die machen nur Geld. Pfleger sind eigentlich die den Leuten helfen. Das sind so die Ehrbaren und so.
Richtig, ne? Genau.
Und so ein Typ ist es halt. Genau, und dann halt noch ganz kurz das mit dieser anderen Ebene, das ist eben diese, also er denkt nicht in den Kategorien Leben und Tod, sondern eher sowas wie Leben und andere Ebene, anderswo, ne? Und genau, und aber im Grunde Giebelhaus steht, wie du schon gesagt hast, draußen und kriegt die Krise, weil man eigentlich nichts machen kann, ne? Und sie müssen ihn halt gehen lassen. Das ist leider so. Und ja. Eigentlich sind wir dann schon in der schon fast schon Richtung Finale, ne? Dass wir nämlich dann wir sind dann in so einem in irgendeinem Haus, wo du so eine Art Kaffeekränzchen hast. Also die trinken so Kaffee und Plätzchen und so. Aber du siehst auch wieder die Infusionsflaschen. Das ist so eine Gruppe von, ich weiß nicht, so 4 Leute oder so. Die sitzen so im Wohnzimmer und unser Kyle ist eben auch wieder da, weil der kam ja jetzt später, hat sich auch entschuldigt, er wurde aufgehalten von der Polizei, sorry. Mhm. Und kommt halt rein. Und und das ist ganz offensichtlich, also jetzt so eine Gruppe von Leuten, die sich halt umbringen will, wo er dann assistiert. Und sie schreiben dann eben alle so Abschiedsbrief und er erzählt dann auch ganz viel, dass der Abschiedsbrief super wichtig ist und dass das auch eine Sache von Respekt ist und so weiter, den Angehörigen gegenüber und bla bla bla. Und zur gleichen Zeit diskutieren dann Laura und Frank so ein bisschen über, ist das eigentlich ein Serienkiller oder nicht?
Richtig.
Also Laura sagt so, ne, der ist irgendwie, das ist ein Serienkiller und zwar so einer, der so kranke Menschen tötet, ne, weil sie quasi nicht lebensfähig sind. Und Frank sagt, ja, aber das passt irgendwie nicht zum Profil, weil damit ist er ja so organisiert. Aber gleichzeitig will er ja sie nicht auf das Geschlecht festlegen. Also der hat ja Frauen und Männer umgebracht. Das macht auch irgendwie keinen Sinn. Also die rätseln da halt so ein bisschen, wie man den einzuordnen hat. Und und zur gleichen Zeit sieht man halt, weißt du, wie der gibt den dann halt allen, also unser Steve gibt den Leuten da so die Walnuss und erzählt was dazu und dann das mit dem erklärt das nochmal mit dem Schalter, ne, und dass der festgebunden wird, weil manchmal schafft man es nicht mehr, den Schalter richtig zu drücken und dann fällt man in so ein Koma und dann ist aber nichts gewonnen und so weiter und erklärt halt alles, warum er alles genau macht. Und Frank sagt dann, hat dann irgendwann die Theorie über diesen Typ und sagt dann, also der Typ ist selber, genau, sie kriegen mit, dass er ja, sie wissen ja, dass er selber unheilbar krank ist. Und wahrscheinlich hat er unglaubliche Angst vor dem Tod und hat keine Kontrolle über dem Tod. Und sein Ding ist jetzt zu sagen, ich helfe anderen und habe damit die Kontrolle über die anderen. Und das nimmt mir quasi meine Angst. Also es ist so ein bisschen das, wie Frank den kategorisiert. So habe ich das verstanden.
Ja,
und ist halt so verstehe ich. Und damit ist es aus Franks Sicht aber Mord, ne? Weil er eigentlich Kontrolle ausübt über die anderen Leute, ne? Und das ist so im Prinzip, das ist so die Sache. Ja, dann wollen sie den verhaften, aber der Typ ist ja, oder wieder schnappen, aber der ist ja mittlerweile weg. Und dann fahren sie, glaube ich, ins Motel, ne? Dann sind sie wieder in dem Motel.
Richtig, genau. Die haben ja am Anfang, also bevor diese Szene, also in dieser Szene genauer gesagt, sieht man auch nochmal, wie ja Laura Means und Frank über den wieder im Polizeipräsidium sind und das ist Set von der Akte X, denn die laufen
aus
diesem typischen Akte X Aufzug raus und dann laufen
sie
am Büro von Direktor Skinner vorbei. Direkt nur noch, dass er rausschaut und sagt, wo ist Mulder? Ja, und, genau. Ja, oder der Raucher rauskommt. Auf jeden Fall, dann sieht ja auch, dass das eine richtig gemischte Gruppe eigentlich ist. Also die Tür wird ja aufgemacht von der Motelfrau. Das muss man haben, ist dir das aufgefallen, dass die Tür von der Motelfrau aufgemacht wurde, ja? Und dann hast du ja wirklich hier diesen Kreis, wo dann anscheinend sich diese Leute alle zum gemeinsamen Sterben sozusagen verabredet haben. Dann wir sehen auch eine Frau, die eine Glatze hat, also die dann wahrscheinlich durch eine Chemotherapie gegangen ist.
Ja.
Und der verteilt ja dann auch diese Zettel mit so einem Klemmbrett noch. Also der zelebriert das schon irgendwo.
Ja, also, der hat voll den Plan, ne?
Der hat den Plan. Ja, genau.
Das ist so der ganz ruhige, das ist so ein bisschen so der Selbstmordberater.
Ja, genau. Der hat auch wahrscheinlich dann sein ganzes Equipment auch im Auto liegen und der hat da wahrscheinlich auch sein Ablaufschema.
Der gibt ja auch allen immer diese Klemmbretter, ne? Also, genau.
Ja, auch Walnüsse gibt er ihnen ja wieder, dass sie die wieder in den Mund
nehmen. Und dieses scheiß Bild hängt da wieder.
Das Drecksbild, ja, hängt wieder richtig.
Der hat es bestimmt irgendwie auch aus dem Baumarkt mitgebracht und dahin gegangen.
Wahrscheinlich, ja, war noch wahrscheinlich eins noch im Lager übrig oder so.
Ja, genau. Ahnung. Dann machen wir das auch richtig.
Ja, und wie du schon gesagt hast, Lara Means und Frank, die fahren dann ja auch zu diesem Motel. Mhm. Und Lara Means und Frank stürmen ja dann auch diesen Empfangsbereich im Hotel. Und was Lara macht, sie geht da direkt mal an den Kalender und der Frank, der rennt noch irgendwo hinten hinterm Tresen rum, wo ich auch gedacht habe, ist auch irgendwie jetzt wieder ein bisschen inszeniert alles, aber okay, gut. Ja, man hat ja auch nur 45 Minuten Zeit, dann kann das ja schon mal passieren. Auf jeden Fall hängt da zufällig an dem Hotelkalender hängt dann zufällig was war das nochmal? Irgendein Zettel nochmal, der sogar unterschrieben war mit XXO, das ist mir aufgefallen. Was stand da nochmal drauf auf dem Zettel?
Also, die hatten, war das nicht so, es gab doch so eine Gruppensitzung, war das nicht das?
Ja, richtig, die Gruppensitzung. Wahrscheinlich sind das auch die gleichen Leute, die jetzt in diesem Haus sitzen.
Ja, ganz genau. Also das
geachtet. Ja, stimmt.
Und dann genau. Und zwar ruft dann glaube ich Frank nochmal in diesem Crisis Center an und sagt so, was ist denn mit dieser Gruppensitzung? Weil die wäre jetzt eigentlich glaube ich gewesen zu der Zeit oder so, oder irgendwie war das so ein Termin. Und die meinten ja nee, die ist ausgefallen. Und das sind wahrscheinlich eben auch. Du hast ja auch gesagt, als die in dieses Crisis Center gegangen sind, da gab es ja so eine Selbsthilfe, so einen Stuhlkreis, ne, hast du ihm erzählt. Und im Prinzip scheint es da eben mehrere solche Gruppen zu geben. Und diese, wahrscheinlich, wenn man die Folge nochmal gucken würde, würde man möglicherweise auch welche von den Leuten am Ende sogar in diesem Stuhlkreis sehen, weiß ich gar nicht.
Bestimmt.
Aber vielleicht, wobei es eigentlich auch keinen Sinn macht, weil das dann auch wieder 3 Stunden vorher haben sie dann schon wieder Gruppe, weiß ich nicht. Aber ist auch egal, jedenfalls gibt es solche Gruppen. Und dann kommen sie halt auf die Idee, also erstmal wird ihnen klar, okay, die steckt unter einer Decke. Das ist auch der Grund, warum wir hier nie irgendwelche Infos aus diesem Hotel kriegen, wo sich die ganzen Leute umbringen. Das macht ja auch Sinn. Ja. Hat man sich ja ganz am Anfang auch schon so ein bisschen gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass die sich alle da umbringen in diesem Hotel und keiner merkt irgendwas. Aber weil die halt dazugehört. Und dann fangen sie halt an, diese Gruppenmitglieder zu checken, also zu gucken, wer ist denn Teil dieser Gruppe. Und dann rufen die ganzen Leute halt an. Und dann rufen sie halt auch in diesem Haus an, wo die alle sind, erreichen aber nur den Anrufbeantworter. Das ist so das Ding. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Und dann kommt diese Nachricht, ich bin nicht zu Hause und werde es nie wieder sein. Hat sie die Nachricht so schnell aktualisiert, um quasi ihren Tod anzukündigen. Ne? Also, und der Kali, der guckt sie so an und grinst so, sie kleiner Teufel.
So dämonisch, ja, genau, sie kleiner Teufel, sie. Ja, stimmt.
Und das fand ich mega, mega cool, weil es war halt voll lustig irgendwie, also so ganz schräge Sache. Und gleichzeitig wussten die damit natürlich, okay, die haben sich wirklich versucht, haben wirklich vor, sich umzubringen. Also fahren wir da mal hin. Und genau das machen sie dann halt auch. Ne? Dann hast du so die typische Polizei, die dahin rast zu diesem Haus.
Ja, war wieder typisch, genau. Ja, ja.
Während er, unser Kali da jetzt schon wieder seinen Song singt. Also das ist auch ziemlich cool gemacht. Da singt er mal den Song und dann, immer wenn es ein guter Moment ist so im Song, dann wird wieder geschnitten auf die Polizei, die irgendwie durch die Straßen von Vancouver rast. Mhm. Und dann schneiden wir wieder zum Song. Also ist schon irgendwie gut gemacht. Also ist schon cool.
Ja, die Spannung wird ja darüber aufgebaut und dann fängt er ja an zu singen. Und geht dann noch wirklich dann so die Gruppe auch ab, unser Kylie, und ja, streichelt den über den Kopf oder tut ihm so ein bisschen Mut zusprechen. Und die eine Dame drückt dann auch sofort auf den Knopf drauf. Also so nach dem Motto, ah ja, er hat recht, jetzt müsste ich mal draufdrücken. Genau. Das macht er ja dann auch. Und er singt in aller Ruhe weiter. Goodbye Charlie war es, glaube ich, ne, der Song.
Ja, ja.
Ja, und was eigentlich ein sehr bekannter Song auch ist. Also ist nicht meine Musikrichtung, aber man kennt den Song einfach. Und ja, die Polizei rast an und Kylie setzt sich dann in so einen Omasessel rein, der mit Folie überzogen ist.
Weiß gar nicht, ob das Absicht auch der ist. Einzige, ne?
Ja,
der Einzige genau, auch.
Ja. Ja, ob das jetzt wirklich Absicht war oder ob er erst gemacht hat, dass halt keine Spuren hinterlassen werden. Und man sieht dann so einen Shot auf alle Leute so und die Köpfe hängen nach unten. Also entweder sind sie dann schon tot oder sie schlafen, weil ich gehe davon aus, weil es werden ja mehrere Sachen verabreicht, dann bekommen sie halt im Schlaf ihren Herzinfarkt und dann versterben sie ja eigentlich erst. Und die Polizei fährt dann auch beim Haus vor, mit Frank natürlich und Lara, die rennen dann ja wie angestochen ins Haus, die Polizisten natürlich wieder voraus mit gezogener Waffe, auch ein paar, ich gehe davon aus, dass es, ob es der Notarzt ist oder ob es ein, ja, wie sagt man dann schon, ein Rettungssanitäter ist.
Ja, ja.
Die hören dann auf jeden Fall die Leute ab mit ihrem Stethoskop und müssen feststellen, ja, dass alle tot sind. Und dieser Sessel mit dieser Folie, der ist leer. Und unser Kylie ist schon wieder weg, sozusagen. Also er ist vor der Polizei irgendwie noch aus diesem Haus rausgekommen und konnte unentdeckt verschwinden. Ja, eigentlich eine traurige Szene, ja, wenn man das jetzt so sieht. Aber Frank hat gar keine Zeit, jetzt da groß jetzt zu schauen, denn er sieht jetzt, dass am Bild hinten ein Zettel dranhängt. Das war das gewesen, ich habe das vorhin mit dem Kalender verwechselt. An diesem wunderschönen Bild hängt ein Zettel dran und den nimmt er ab und da steht, es war ihre Wahl. Unterschrieben dann von ihm und XXOO, was das auch immer heißt. Und man sieht, einer der Griechen ist Kylie. Also es ist definitiv Kylie.
Was ich nicht wirklich verstanden habe. So richtig, also irgendwie so strange.
Vielleicht eine Anspielung, dass er vielleicht doch ein griechischer Gott ist.
Ja, also dass er wirklich geschickt wurde oder so. Ja. Aber oder er ist halt endgültig größenwahnsinnig und hat sich da reingemalt.
Oder das, ja.
Ich weiß es nicht. Aber ich fand, das hätte es nicht gebraucht. Also, nee, aber egal. Aber das ist dann so dieses ganz weirde. Genau, und dann gehen die eigentlich zum Auto zurück, die beiden. Und und dann ist halt die Frage, und dann sagt Laramie so, was ist denn jetzt die Antwort? Festnehmen oder beschützen? Das war ja das, was die Millennium-Gruppe ganz am Anfang gefragt hat. Ne? Also dieses, sollen wir sie festnehmen oder beschützen? Oder sollen wir helfen, festzunehmen oder zu beschützen? Ja. Und Frank sagt dann, ja, ich glaube, die haben da keine Antwort erwartet. Und das ist übrigens auch interessant, da gibt es, fällt mir ein, was sie in der Kirche ganz am Anfang nochmal besprochen haben. Eine Sache war auch, da ging es irgendwie, ja, die Millennium-Gruppe hat uns hier zu so einem Fall geschickt. Und Laramie sagt, nee, das sind keine Fälle, das sind Prüfungen oder Aufgaben.
Ja, genau, Aufgaben, ja.
Genau, und stimmt. Das passt jetzt hierzu, ne? Es wird wohl keine Antwort erwartet. Und Frank macht Radio an und was läuft? Goodbye Charlie.
Klar, natürlich.
Heute ist ein guter Song. Und Frank sagt dann nur noch zum Schluss, naja, das ist wohl die eigentliche Frage, ist wohl die, dieser Kylie, kam der aus dem Himmel oder kam er aus der Hölle?
Und ja.
Ja, die Antwort ist dann offen.
Richtig, genau. Und man sieht dann nochmal aus einem, ja, so einem schönen Winkel nochmal das rote Auto von Frank, wie es auf der dunklen, regennassen Straße wendet. Genau, ist ja ein Jeep, richtig. Und die Kamera zieht dann auch nochmal schön auf und es ist eigentlich wirklich eine tolle Kameraarbeit. Und Goodbye Charlie läuft dann trotzdem im Hintergrund noch weiter. Also noch ein gutes Stück. Fand ich ein schöner Abgang für diese Folge, muss ich echt sagen.
Ja, ja.
Ja, definitiv. Ja, ja, und schon ist die Folge zu Ende.
Wie fandst du sie?
Ich muss echt sagen, die war kurzweilig. Also das auch jetzt die Besprechung fand ich jetzt kurzweilig, weil auch die Folge wirklich. Und das meine ich nicht negativ, sondern ich fand die Folge mal wieder. Dachte ich am Anfang, wir haben mal wieder eine Serienmörderfolge, ne? So Ärzt, ne, der aus reinster Nebenliebe vielleicht eine aktive Sterbehilfe begleiten will. Später dann in der Folge dachte ich, okay, ist er vielleicht ein höheres Wesen oder ist er aus irgendwie aus der, wie er schon Frank sagt, kam er aus dem Himmel oder aus der Hölle? Und ja, wir gehen ein wenig zurück zu den Wurzeln, finde ich, in dieser Folge wieder, denn wir haben zwar nicht den Serienkiller der Woche. Obwohl er Leute ja fesselt und ihnen auch den Mund zuklebt und so weiter, das Hand, die Hand mit dem Paper Panzertape zumacht und dass die Leute dann auch diesen Selbstauslöser eigentlich, ja, denen gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als diesen Selbstauslöser zu drücken. Dann hat man wirklich so ein paar Fragen dann zum Schluss. Wie gesagt, ist es ein höheres Wesen, hat ein Gott geschickt? Ja, was war der Grund? Und wie gesagt, auch dann halt dieser Dinge, die 1997 dann wirklich ja stattfanden in den USA, wo es dann um dieses Thema aktive Sterbehilfe geht. Und ich fand, die haben das wirklich sehr würdevoll auch gezeigt. Es ist überhaupt nicht so Hollywood-mäßig, sondern es war wirklich stellenweise, kam ich dann auch so ein bisschen ins Grübeln, als ich die Folge gesehen habe. Weil halt ja auch, wie gesagt, ist nicht in jedem Land die aktive Sterbehilfe erlaubt ist, so wie bei uns in Deutschland. Ist es ja auch nicht erlaubt. Und ich denke mir, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich finde, wenn man in so einem Stadium ist, so wie die Dame jetzt in der Szene mit der Glatze, wo ich mir denke, ja, so jemand dürfte doch in Würde gehen dürfen. Der darf doch selbst entscheiden, ob er einen qualvollen Tod sterben möchte oder so einschlafen kann in Ruhe. Und das hat mich dann schon noch ein bisschen bewegt, die Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, wie es dir ging.
Ja. Ich fand es auch eine... Ich finde es auch eine sehr, sehr gute Folge. Lustigerweise auf IMDb ist die eher, ja, geht so. Also die ist jetzt nicht eine der herausragenden. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Punkte die da hatte von 10, aber es war eher weniger. Also es gibt andere, die, also in der Season, die waren höher. Ich fand die, also ich glaube, die hat halt hauptsächlich durch diesen Schauspieler gelebt, fand ich. Und also ich fand den Typ einfach grandios. Und ich fand das eben auch so, diese Idee mit dem Karaoke, ich meine, auf diese Scheiße musste erstmal kommen, weißt du? Also, ich meine, das hat halt wirklich sowas total Schräges, ne? Also das fand ich wirklich. Also, du merkst halt so diese Serial Killer 90s da irgendwie drin. Also es hat schon diese Vibes und aber es hat eben auch trotzdem auch was Ernsthaftes und dann eben, es gibt dann dieses Mystische. Also ich finde es schon sehr cool. Also, und ich finde, sie ist eben trotz allem auch irgendwie, es gibt ja so Folgen, die wahnsinnig kompliziert sind. Das kennen wir ja, weißt du, wo dann
Man
versteht mehr, oh nee. Und hier ist es eigentlich ganz, ganz simpel im Endeffekt. Und es wird halt auch nie so richtig aufgelöst, was der Typ jetzt genau ist. Und das finde ich eigentlich sehr wirkungsvoll. Also ich fand es wirklich gut. Und lustigerweise finde ich es eine Folge, die habe ich jetzt zweimal gesehen. Ich fand sie fast beim zweiten Mal besser. Also weil man dann doch merkt, wie das alles so zusammenspielt, wie das doch wirklich gut durchdacht ist. Das Einzige, wo ich habe, Frage ist mit der Walnuss, ob die anderen auch die Walnuss hatten. Also die vorherigen. Oder ob sie die geschluckt haben oder weiß nicht. Oder ob die Idee jetzt erst hatte oder so. Aber es ist sonst alles doch sehr schlüssig irgendwie. Also das funktioniert gut.
Ja, definitiv. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Folge, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, war ich wahrscheinlich zu jung für diese Folge. Und habe die dann war die, ich habe die noch so in Erinnerung nach dem Motto, die war zwar ganz interessant, aber trotzdem irgendwo langweilig. Und wenn ich jetzt mit meinen 44 drauf schaue, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es anders. Ich finde das eine sehr gut gemachte und hochqualitativ gut gemachte Folge. Und auch wenn die bei IMDb vielleicht 6 oder 7 Punkte nur bekommen hat oder vielleicht noch weniger, egal. Also für mich Daumen beide hoch. Eine starke Folge. Wirklich starke Folge.
Ja, finde ich auch. Also, ja, ist ja auch überhaupt kein Maßstab, ne? Ich kann verstehen, warum vielleicht wieder das nicht die Obermainstream-Folge ist. Also, glaube ich.
Ja.
Und es deswegen eben, viele sagen, naja, ist halt auch ein bisschen schwer und so. So vom Gemüt her. Aber wie gesagt, ich finde halt diesen, also ich glaube wirklich, dass dieser Schauspieler, der ist einfach so genial. Ich habe einfach so Spaß, den in jeder Folge zu gucken, weil das so ein total. Also ich glaube, dass es wirklich einer der besten Antagonisten ist, irgendwo. Also der
überhaupt. Ja, weil man ihn so schwer einordnen kann. Ja,
genau. Ja, genau.
Das sehe ich genauso. Also, das ist so eine, dem kannst du auch brutalen Serienkiller könnte ich dem sogar abkaufen, weil der ist ja nicht gleichgültig, wäre jetzt so hart, aber der macht das nicht so richtig was aus. Ja? Also wenn ich überlege, da sitzen jetzt 4, 5 Leute mir gegenüber, wo ich jetzt weiß, die drücken jetzt alle den Knopf und sterben, dann gehe ich nicht hin und singe Goodbye Charlie und mache da noch ein bisschen Party. Also da hätte ich, glaube ich, andere Probleme. Und das zeigt schon auch dieser, sag jetzt mal, Abgebrühtheit, ja, dieses Mannes, also oder diese Professionalität vielleicht auch, ja, und
ja, aber das ist das Interessante an der Folge, ist eben dieses Widersprüchliche, ja. Weißt du? Das ist halt, du kannst das überhaupt nicht einordnen.
Also, gar nicht.
Ich glaube ja schon, dass er das singt, weil er wirklich den leichter machen will oder so. Aber gleichzeitig spielt er sich damit natürlich auch total den Mittelpunkt. Ne? Er macht sich dann so zu so einem Star. Und das ist alles so ganz, das ist wirklich beunruhigend, das Ganze.
Oder was auch sein kann, dass er sagt, ich versuche denen noch einen wilden Abschied mit einem schönen Song zu machen.
Ja, das glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist sogar das, so, wenn du ihn fragen würdest, glaube ich, ist es das, was er dir sagen würde. Aber gleichzeitig ist er plötzlich der Typ, der so im Mittelpunkt steht, weil, weißt du, er singt es ja nicht einfach, sondern er hat noch so eine Karaoke-Anlage. Weißt du, das ist irgendwie so, es ist jetzt sehr professionell irgendwie und so als wäre er der coole Typ, ne? Der eben jetzt hier das besonders gut macht irgendwie. Und es geht eigentlich doch um ihn und nicht um den anderen und den Sterbenden und so. Aber das ist alles so, kannst du so sehen. Und das ist genau das, was irgendwie interessant ist an der Folge. Und ich mag also sie, mir gefällt sie, ja.
Ja, eine Folge muss ja auch nicht immer geschlossen sozusagen zu Ende gehen, sondern auch mal offen bleiben. Und das macht auch Spaß. Dann kann man sich das auch selbst mal ein bisschen weiter spinnen, so nach dem Motto, was war jetzt der Typ für einer? Kann man
ja
machen.
Ja, ja, aber sie ist ja trotzdem so geschlossen, dass du nicht da sitzt und denkst so, hä? Nee. Weißt du, also das ist eben genau diese Mischung, haben die halt gut hingekriegt.
Das haben sie geschafft.
Dass die ist schon komplett erzählt, aber es ist eigentlich so eine Figur, wo du fast erwarten würdest, naja, weißt du, so in der nächsten Season sehen wir den wieder. Aber tun wir nicht. aber ja, weil es ist so einer, wo du dich freuen würdest, wenn du ihn wiedersehen würdest eigentlich, ne? Wenn der wieder reinkommt.
Definitiv.
Mit so einem Mikro und du denkst, warte mal, das ist der Ausgefallene.
Ja, ich hab noch einen Tipp für die Zuhörer, und zwar Dr. Death gibt's eine tolle Serie. Ich weiß gar nicht, wo die im Moment gestreamt wird. Ich habe sie damals bei so einem Probeabo von RTL Plus gesehen. Ich hatte also 7 Tage Zeit, die komplette Serie zu schauen. Das ist so eine kurze Serie, die hat nur ein paar Folgen, also nicht so viel. Mhm. Da geht es um einen Doktor, der so scheiße ist. Der hat sein Studium zwar geschafft, mit Ach und Krach, aber der ist so scheiße, der tut die Leute wirklich kaputt operieren. Und dem können dem lange nichts, das ist nach einem wahren Fall, da gibt es auch einen tollen Podcast dazu. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr mal zu Thema Arzt und Krankenhaus, passt jetzt absolut, finde ich, weil der fällt mir gerade direkt ein. Hochgradig gut besetzt, unter anderem Christian Slater, Alec Baldwin. Es fällt mir der Hauptdarsteller gar nicht ein, der den Arzt spielt, ist auch ein ganz bekannter Schauspieler, Joshua Jackson. Genau. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Also nach einer wahren Begebenheit. Also wirklich sehr derb. Sehr, sehr derb.
Aber es klingt nach viel schwarzem Humor irgendwie.
Ja, definitiv. Ist es auch. Ja, also es ist aber, wenn ich mir überlege, dass er dann so angerätzt, der dann von einer tollen Klinik zur nächsten noch weitergereicht wird und der dort der Schweinegeld verdient, also mehrere hunderttausend Dollar im Jahr, und die Leute kaputt operiert, und die Krankenhäuser haben dann die Klagen am Hals, und dann geht er ins nächste Krankenhaus, macht da weiter, bis da mal richtig auffliegt, dieser Typ. Also sehr interessant. Also
okay.
Wirklich, kann ich nur empfehlen. Also, du bleibst stellenweise sprachlos zurück.
Okay, ja, klingt gut.
Ja, ja. Was jetzt Millennium angeht, haben wir jetzt im Moment so ein klein wenig den Wurm drin. Da machen wir ja noch die Folge noch aus dem November, die holen wir auf jeden Fall noch nach. Da werden wir jetzt noch mit unserem Gast demnächst sprechen, wann wir die aufnehmen. Mhm. Und dann reichen wir die nach. Und die nächste reguläre Folge dann für Februar, den 15.02., wäre dann Alaska. Und dann an die Folge kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Also, das ist das, wo der junge Mann da in Alaska verschwindet. Mehr möchte ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Ja, und sehr, sehr tolle Aufnahmen, also Naturaufnahmen und so weiter. Ganz, ganz tolle Folge.
Wow, ich habe wie immer habe ich alles vergessen.
Alles vergessen.
Das heißt, ich freue mich jetzt schon mal auf Alaska.
Ja, ja.
Und es passt ja auch zu den Temperaturen gerade. Ich habe heute Morgen, heute Morgen muss ich mein Auto in die Werkstatt bringen, es sprang halt aber nicht an und musste erstmal
die Batterie
aufladen.
Ja.
Und habe jetzt eine neue. Aber da finde ich, bin ich ja genau in der richtigen Stimmung für Alaska.
Genau,
das ist definitiv. Perfekt. Dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, bis es kalt wird mit Alaska. Und bis dahin, sagen wir Tschüss.
Ja, tschüss und bis bald. Ciao.
Bis bald.
Where is the Light, der Millennium Podcast, ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit 20th Century Fox, 1013 Productions und deren angeschlossenen Firmen. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, schaut in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt, und schreibt uns, liked uns, teilt uns und bewertet uns auf euren Lieblingspodcatcher.